Herr Vorsitzender, meine Herren, es sind mir zahllose Fälle bekannt, in denen wolgadeutsche Männer, Frauen, Familien mit ihren Kindern, nachdem sie glücklich das russische Gebiet verlassen hatten, auf fremdem Gebiet von Sowjetkommissaren wieder eingefangen worden sind. Die Hohe Kommission...
Ach was, Kommission! Kommission! Was heißt hier Kommission? Wenn wir auf die Kommission warten, dann können wir Tag und Nacht hier stehen. Wir verlangen, dass man uns einlässt. Wir sind Deutsche.
Bedarda, solange Sie sind ohne Passe, solange sind Sie ohne Staat.
Wir pfeifen auf die Kommission. Die kennen wir. Die tagen und tagen. Und inzwischen gehen Millionen Menschen zugrunde.
Oskar Kalbus, ein Nazi-Filmwissenschaftler und Filmproduzent, hat 1935 in einem der wichtigsten Bände zum deutschen Film geschrieben, wie denn der Deutsche Nationalpreis für Film und Buch denn gestaltet werden sollte. Hier schreibt er: Für die Gestaltung dieses Filmwanderpreises war 7 deutschen Künstlern die Aufgabe gestellt worden, die Elemente des Films Licht, Klang, Bewegung und Schauspielkunst und seine universelle Bedeutung in ein künstlerisches Symbol zu bannen. Der Entwurf des Direktors der Kölner Kunsthandwerkschule, Professor K., eigentlich Karl Borromäus Borthold, ein Nazi-Mitglied seit den 1920er Jahren, wurde vom Führer und vom Reichsminister Dr. Goebbels ausgewählt und für die Ausführung bestimmt. Kalbus schreibt weiter, beschreibt den Preis. Eine goldschimmernde Kugel aus feuervergoldetem Silber in leichter Schwebe auf einem dunklen, gestuften Bronzekreuz gab das Sinnbild der im Film gespiegelten, vom Filmband umfassten Welt, den Eindruck während der Bewegung. Ein Filmstreif aus lauterem Silber fließt um die Kugel. Ausgearbeitete Wellenkurven bringen sanfte Unruhe über den goldenen Ball. Aus dem stufenförmig geordneten Bergkristallsäulen glitzernd ausschießen, deren Anordnungsgrundriss die Form des altgermanischen Sonnenrades verzeichnet. Getriebene Masken an der Peripherie der Kugel, Sinnbilder des weltumspannenden Mimus, kleine überpersönliche Denkmäler des dahin huschenden Filmmimen, dem die Nachwelt länger Grenze flechten wird, als dem großen verschollenen Mienen der Bühnenbretter. Ende des Zitats. 1934, im 1. Mai, am Tag der Arbeit, wurde in Nazi-Deutschland ein neuer Preis etabliert. Und zwar der erste Staatspreis, der Nationalpreis für Film überhaupt weltweit. Und wir bei Oskar, wir müssen reden, wollen dies heute uns dem widmen, das genau 90 Jahre später, um zu schauen, ja, um dem zu gedenken, um den Nazi-Deutschland zu gedenken, um die Zeit zu gedenken, um hier ein Mahnmal nochmal zu stellen. Vielleicht übertrieben, natürlich übertrieben, weil wir sind nur ein kleiner Podcast und können das nicht machen, aber wir wollen auch hier diese Propaganda uns anschauen, wie die gesponnen worden ist und vor allem auch entlang des Filmes, der an dem Tag ausgezeichnet worden ist, nämlich Flüchtlinge von Gustav Uccicki. Und das machen wir zu dritt heute ausnahmsweise. Ich, Sebastian Fitz-Klausner, bin heute begleitet von Patrick Marki, wie immer. Hallo Patrick.
Hallo, herzlich willkommen.
Und zusätzlich haben uns heute ins Team gerufen den Filmwissenschaftler, Filmkritiker und Filmkurator Martin Thompson. Hallo Martin.
Ja, hallo.
Bist du vielleicht, Martin, gleich zu Beginn, bevor wir wirklich einsteigen, ich überrumpel dich ein bisschen jetzt gerade mit dieser Frage, und wenn du es nicht fragen willst, können wir es auch aufschneiden.
Ich bin froh, dass es ausnahmsweise nicht trifft.
Uns kurz sagen, wie bist du eigentlich zur Filmgeschichte Nationalsozialismus in Deutschland stehst, beziehungsweise zu dem Gedenken an Nazi-Deutschland im Film selber? Also wie deine persönliche Erfahrung ist, warum du auch vielleicht hier deshalb auch da bist sozusagen. Also was hast du da schon, in welche Richtung, hast du da dich vertiefend schon mal beschäftigt damit oder Ähnlichem? Verstehst du, was ich meine?
Ja. Nein, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
Das ist gut, weil das heißt, das ist sehr viel.
Ja, nein, ich habe innerhalb meines Studiums, war ich damit oft konfrontiert und habe mich dafür interessiert. Und ja, das ist mir erhalten geblieben. Und jetzt habe ich das als gute Möglichkeit empfunden, mal wieder mich dem zuzuwenden, anhand von Flüchtlingen, den ich auch noch nicht kannte. Genau.
Ja. Also allgemein finde ich es natürlich eigentlich eine unheimlich wichtige, also keine Trockenübung, sondern eine unheimlich wichtige Übung oder Sache, tatsächlich auch Propagandafilme zu schauen und dann ein Gespür für zu bekommen, wie so etwas funktioniert, wie oder welche Mechanismen verwendet werden können und welche mehr oder minder erfolgreich sind, um Menschen zu beeinflussen, zu manipulieren, weil das dieses Thema als solches, ja, mediale Manipulation oder Lenkung von Menschen, um es ein bisschen neutraler zu formulieren vielleicht sogar, natürlich nach wie vor extrem relevant und wichtig ist. Und ja, wenn man sich in der Geschichte auskennt und schaut, welche Mechanismen früher verwendet wurden, dann hat das natürlich auch heutzutage noch einen Effekt und eine Auswirkung und bringt einen dann dazu, auch vielleicht Nicht-Propagandafilme irgendwie ein bisschen mit anderen Augen zu sehen und zu schauen, was denn da gerade gemacht wird oder gemacht werden könnte oder wie Menschen versucht werden, in eine oder die andere Richtung geleitet zu werden. Also von daher finde ich es unheimlich spannend und auch sehr wichtig, dass wir es heute machen. Das wäre so meine Antwort auf die Frage, die du mir nicht gestellt hast.
Ja, ich stelle niemals Fragen. Ich will immer nur von Martin hören eigentlich heute und du sprichst mit mir hinein. Ja, aber absolut, das ist so. Du triffst natürlich den Nagel auf den Punkt, du zeigst dann auf, wie eigentlich hier das natürlich auch eine Durchblicksebene hat für heute, welche Bedeutung es für heute hat. Was ich aber auch spannend finde, ist das, was eben der Martin gleich vorne weggesagt hat, Flüchtlinge, die ich noch nicht gekannt habe. Weil ich finde es auch irrsinnig spannend, vor allem wenn wir schon darüber sind, über die Bedeutung, die Wirkung, die große Wirkung von Propaganda, die natürlich im Nazi-Deutschland man nicht unterschätzen darf, ganz einfach, dann ist es faszinierend, dass wir hier so einen Film haben, der wirklich eigentlich untergegangen ist in der Erinnerungskultur im Sinne von dem Erinnern, dem kritischen, reflektierten Erinnern von Nazi-Propaganda. Obwohl der eigentlich eine immense Stellung hatte für das damalige deutsche Kino und vor allem auch für diese Entwicklung vom Weimarer Kino hinein in das NS-Kino. Das muss man einfach hier betonen. Also ich habe auch Texte gelesen, also es gibt sehr wenig Texte zum Film selber. Es gibt ein paar große Texte, die sich mit Gustav Uczycki beschäftigen, weil Uczycki halt wirklich bekannt dafür ist, berüchtigt dafür ist, was für ein Opportunist er ist. Das ist wie so ein Fähnchen im Wind, der sich je nach politischer Ausrichtung in die eine oder andere Richtung ausrichten kann und schnell so oder so sich durchschlängelt, eigentlich die ganze Karriere lang. Und da kann man sagen, dass dagegen dieser Film eigentlich kaum rezipiert worden ist in der Nachkriegszeit, auch als kritisch reflektiertes Werk, im Sinne von, anders als zum Beispiel Uczyckis andere große Film, nämlich Heimkehr, der bis heute als Verbotsfilm ganz wichtig ist.
Darf ich kurz das fragen? Also der Film hat ja, ich meine, also ja, hat ja den deutschen Nationalpreis, hieß der, bekommen. War der denn auch beim Publikum beliebt? Also kam da großer Andrang? War das ein großer Kassenerfolg oder eher damals auch nicht? Ist der untergegangen?
So, wenn ich mich erinnere, war er durchaus beliebt. Aber das sind natürlich auch, dass hier die Stimmen, die das gesagt haben, durchaus auch gesteuert waren, könnte man sagen. Also die Stimmen, die man findet über den Film, sind ganz stark sehr Hervorhebung von Nazi-Parteinähe, also parteinahe, regierungsnahe Stimmen, die das hervorheben. Also es gibt zum Beispiel Ernst Jäger im Filmkurier 1934 hat es auch gesagt, am 11. Mai, so kurz nachdem der Film den Ausgang bekommen hat, gewiss ist der Film Flüchtlinge in Deutschland fast überall gezeigt worden. Aber seine Bedeutung ist mit dem einmaligen Erscheinen in einem Filmtheater nicht erschöpft. Der Film hat einen großen Kreis von Besuchern angezogen, aber noch lange nicht die großen Massen der Volksgenossen, die aus dem das Erlebnis schöpfen, das seinen Wert verdient. Das heißt, hier schwingt durchaus durch, dass vielleicht es nicht ganz der Riesenerfolg war, aber gleichzeitig wird schon hervorgehoben, dass eigentlich noch mehr Leute es schauen müssten, weil das so bedeutsam wäre. Und wir können auch sagen, dass er nachher, wenn ich es richtig gekommen habe, bei der Berliner Filmfestwoche, stimmt das eh? In Hamburg war es. In Hamburg, beim Volksfilmfest, glaube ich, hieß das. Filmfest, ich bin mir nicht ganz sicher, faszinierenderweise ein Kinotag eigentlich, Filmvolkstag, so heißt er, wurde er dann nochmal aufgeführt, zum Beispiel in Hamburg, und wurde er sehr stark auch, wurde sehr stark rezipiert in Hamburg zum Beispiel, wo ihm diesen Filmvolkstag das stärker vergünstigt eher nochmal gezeigt worden sind. Also ich würde sagen, der Film wurde durchaus gesehen, auch in 30 Jahren, aber ich würde auch sagen, dass er, glaube ich, ein bisschen verschollen ist danach, von der Bedeutung her, obwohl er eben zeitgenössisch doch eine große Relevanz hat, weil er eben gerade dem das erfüllt hat, für was eben Goebbels sich gewünscht hat, nämlich diese Hervorhebung, dass der Deutsche Nationalpreis machen sollte. Er soll eben einen kulturellen Geist, Nationalgeist wiederbringen, der verloren gegangen ist. Und hier betont hier ganz stark Goebbels zum Beispiel, Zitat, auch eine autoritäre Regierung kann keine Kunst machen, sie kann nur die Vorbedingungen zum schöpferischen Gestalten schaffen, Ende Zitats. Und das soll sie machen, indem sie eben diesen Filmpreis vergibt, indem sie Subventionen dadurch vergibt, ausschüttet und natürlich in weiterer Folge, indem sie eine Gleichschaltung der verschiedenen Studios in weiter Folge der 1930er ermöglicht. Und das ist aber auch alles dazu da, um eben, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, die Niveaulosigkeit des Kinos eigentlich, was zu verachten, das verachtende Kinos eigentlich hier zu unterbinden. Nämlich, dass es bis dahin sehr, Zitat wie von Goebbels, geschmacklose Machtwerke gegeben hat. Und es muss es einen Gegenpol geben, um dieses Geschmack, Zitat, Geschmack, Niveau und geistlose Verblödungsware, Ende Zitats. Das heißt, Goebbels hat hier durchaus ganz stark diesen Film gepusht. Hm. Und es ist offensichtlich, dass es ein Interesse gab zwischen Ufa, Oczyszczyk und auch Menzel, wie es mich, Menzel heißt der Autor,
ja,
oder?
Ja.
Genau, also der Gerhard Menzel, der das Buch auch geschrieben hat, so wie ich mich jetzt auch nicht täusche, und der jetzt hier zum zweiten Mal mit ihm Oczyszczyk einen Film gedreht hat. Und dieses gespannte Ufer mit diesen beiden Filmemachern haben ganz stark hier auch eine Verbindung geschlossen, eine Brücke geschlagen zu dem neuen Regime um Adolf Hitler und Co. Und das sieht man auch daran, dass sie in ihr voriger Film Morgenrot, ein U-Boot-Film über den Heldentod, mehr oder weniger, die Liebe zum Tod, zum Heldentod und der Ehrenrettung von deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges, ganz im Kontrast zu anderen Filmen, die zu dem Zeitpunkt entstanden sind, auch deutschen Filmen, die zum Zeitpunkt entstanden sind, dass dieser Film Morgenrot zum Beispiel direkt nach der Machtergreifung Hitlers gezeigt worden sind, für Hitler zum Beispiel, direkt im Uferpalast am Zoo, und dass auch jetzt dieser Film auch wiederum ganz prominent für das Regime präsent war eigentlich. Das heißt, der Film hatte eine Position gehabt. Entschuldigung, Martin, ich glaube, du wolltest was sagen.
Ich muss gerade überlegen. Ja, was auf jeden Fall das interessant macht an Flüchtlingen ist, dass es ein Schwellenwerk ist. Also, weil die NS-Herrschaft hat ja bereits begonnen, aber das ist noch relativ frisch und hat sich noch nicht fertig entwickelt, nicht? Und ich habe auch so das Gefühl, dass dieser Filmpreis, der da auch vergeben wurde, dann doch auch die Botschaft trägt, dass man gerade dieser Film irgendwie so der Vorstellung dessen entspricht, wie so ein NS-Kino auszuschauen hat, ja, in der Zukunft, nicht? Also, dass man einerseits klare Botschaften und Propaganda betreibt, dass man aber auch einfach einen popkulturellen Film macht, nicht? Also ein Genre-Abenteuer-Kinofilm irgendwie, nicht? Also, das ist ja ganz interessant, dass es weder völlig eskapistisch ist, wie viele Uferfilme davor und auch danach waren. Und es ist aber auch nicht in dieser reißerischen Art und Weise propagandistisch wie Jud Süß oder solche Sachen, nicht? Also man merkt irgendwie auch noch, dass man sich dem Publikum noch annähern will, habe ich so das Gefühl. Also dass man noch nicht so richtig weiß, wie soll man jetzt NS-Kino eigentlich definieren? Was ist das genau? Ja, wie deutlich oder wie verschwommen, wie subtil muss ich die Botschaften setzen? Wo kann ich vielleicht plakativ werden? Und wie kann ich es erreichen, dass ich das Publikum nicht verschrecke und sowas? Also, es ist ganz interessant, dass es halt wirklich noch diesen Schwellencharakter hat, nicht?
Also ich wollte auch sagen, ich stimme dem voll und ganz zu. Ich meine, wie man es auch ja deinen Ausführungen entnehmen konnte, man merkt schon, dass dieser Film hier ja massiv forciert wurde von der ganzen Propagandamaschinerie, sage ich mal, die jetzt aber auch gerade erst angelaufen ist. Und klar, man hat sich noch nicht getraut oder es musste erstmal ein bisschen behutsamer rangehen und nicht irgendwie so ultra direkt wie... Du hast Jud Süß genannt als Beispiel. Das heißt, dieser Film funktioniert auf zwei Ebenen. Einerseits ist er schon super eindeutig und deutlich ein Propagandafilm, finde ich schon, muss man so sagen. Aber er funktioniert eben auch nicht nur auf dieser Ebene, sondern eben auch auf dieser relativ simplen, aber auch technisch gut gemachten, finde ich, Abenteuerfilmebene. Du kannst den also auch relativ oberflächlich schauen und dann mitfiebern mit dem guten Arnett und den anderen Leuten und dann vielleicht die politische Botschaft gar nicht so erst im Nachhinein erkennen. Aber die ist schon, vor allem wenn man genauer hinschaut, sehr, sehr deutlich da. Also vor allem die Parallelen von Arnett zu Hitler sind eigentlich frappierend. Das fand ich fast schon erstaunlich, dass es so direkt stattfindet. Ja, aber ja, also spannend.
Beide zwei blonde, kühne Männer einfach, diese beiden, Hitler und Arnett.
Ja. Ja, also zwei Männer, die so ein bisschen versucht haben. Nee,
natürlich.
Ja, so, du weißt.
Nee, natürlich, die Führung, es ist das Ideal, wie sich Hitler gerne imaginiert hat oder wie, wenn wir uns einfach das Poster anschauen und wir sehen, wie Hans Albers da präsentiert wird. Arme verschränkt und starker Blick in die Ferne, ja, Ärmel hochgekrempelt, genau. Und seine blonde Mähne, die gut sitzt, mit weißem Hemd, und er trägt auch immer diese klassischen militärischen Offiziershosen. Natürlich, das ist eindeutig das Ideal. Das ist
im buchstäblichen Sinn der Führer da.
Genau, also
der
absolut. Ja. Also das ist dieses, wir müssen hier diese Führungskraft haben, diese Führerpersönlichkeit haben, die diese Massen in eine gewisse Richtung bringt. Aber das, glaube ich, werden wir gleich nochmal schnieger durchleuchten, wenn du mal dann die Inhalt beschreibt, aber ich möchte, bevor du da reinschwirfst, weil ich glaube, wir sind schon sehr tief drin eigentlich, noch ganz kurz, spannenderweise finde ich, das Schwellenwerk ist ein spannender Begriff, muss man wohl sagen, weil gleichzeitig würde ich ihm zustimmen, weil da viel angetastet wird, wie weit kann wir gehen, wohin sollen wir gehen, und das eben auch schon eigentlich im Folgenfilm Morgenrot auch der Fall war. Aber gleichzeitig kann man auch sagen, dass wir ja später genauso diese Zeitgleichheit haben von Jud Süß und anderen Filmen, die doch mehr Eskapismus versprechen oder die im Abenteuerlichen doch auch die Nazi-Ideologie sichtbar drin lassen. Also das schwimmt dann so mit irgendwie. Vielleicht nicht so aufdringlich wie hier, aber schwimmt durchaus mit. Und in die andere Richtung, wie wir auch sagen können, dass natürlich Hitler Junge Quecks zum Beispiel im selben Jahr herausgekommen ist und auch von der Ufer. Und Hitler Junge Quecks ist ja auch ein sehr deutlicher Nazi-Film gewesen, der ganz klar seine Ideologie vertritt und hervorhebt eigentlich. Das heißt, wir haben hier so parallel zwei Filme von der Ufer, die zeitgleich eigentlich um die neuen Machthaber ringen und deren Ideologie versucht zu fassen, wie können wir diese darstellen. Und das interessanterweise ist gerade nicht Hitler Junge Quecks, die ja tatsächlich in der Filmforschung tatsächlich ganz stark auch untersucht worden ist, sondern Flüchtlinge nach vorne gepusht waren in der zeitgenössischen Darstellungsweise, eben den Nationalpreis, den er bekommen hat zum Beispiel und der Rezeption der damaligen Zeit, was ich finde ich auch wiederum sehr faszinierend finde, dass es eigentlich genau anders ist, als man sich erwarten würde. Und ich würde auch sagen, in die andere Richtung, das wirst du wahrscheinlich besser sagen können, Martin, als ich, weil ich mich nur Ausschnitte kenne, aber du hast auch vorhin gesagt, du hast den Film auch schon lange nicht mehr gesehen, aber Heimkehr ist ja auch so irgendwie, der ist ja auch eigentlich in dieser Viktimisierung von den, also die sind sie zurück ins Heim, zurück in die Heimatfilmen, Heim ins Reich Filme, in diese Heim ins Reich Filme, das sind ja die Filme, die ganz stark die Viktimisierung der Deutschen in anderen Kulturräumen darstellen, wo eben große Personen her müssen, die es erschaffen, dass diese Personen, dass die diese Deutschen in der Ferne wieder zurückkommen können und dass die eben nicht von der internationalen Politik oder von den jeweiligen Regionen ausgebeutet oder marginalisiert werden, um natürlich da in weiterer Folge ganz stark die eigene Marginalisierung und aggressive Vernichtung von anderen Kulturen und anderen Personen, Bevölkerungsgruppen im eigenen Zuhause umdrehten, pervertiert nach außen projiziert. Also das heißt, ich finde eigentlich, dass Heimkehr, und wie gesagt, du kannst mir vielleicht da jetzt auch widersprechen, eigentlich eine faszinierende Parallele schafft zu Flüchtlinge und eben beide von Uczyckis sind und ich glaube sogar beide von Menzel, wenn ich mich nicht jetzt täusche. Ich habe es mir immer aufgeschrieben, weil die Menzel und Uczyckis haben da wie sehr viel zusammen gemacht. Also so was wie 8 Filme haben die zusammen dann gedreht noch. Und Heimkehr ist einer von den beiden. Also einer von den 8 Filmen. Das heißt, das ist auch von ihm geschrieben. Hm, genau.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie das ist, wie das in Anführungszeichen Volk dargestellt wird in Heimkehr. Es ist nur bei Flüchtlinge wirklich erstaunlich, dass da dass das Volk, was dem Helden zur Verfügung steht, ja eigentlich wirklich absolut unfähig ist, nicht? Also,
ja.
Also unselbstständig, leicht beeinflussbar, passiv,
bis auf Peter.
Wehleidig eigentlich. Also Und ja, die größte Gefahr geht ja wirklich fast weniger von den äußeren Feinden irgendwie aus, sondern von dem mangelnden Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppe, nicht? Also,
ja, aber hier schreibt der Christopher...
Also es ist kein idealisiertes, es ist nicht das Volk, was sich ein Nazi wünscht, um einen Weltkrieg zu beginnen, nicht? Also ja. Dafür wirkt es einfach zu unfähig. Und die Führerfigur Hans Albers, klar, hat diesen Abenteurer-Look, aber ich weiß auch nicht, er ist ja sehr antisozial irgendwie in der Art und Weise, wie er mit diesen Leuten irgendwie verfährt, nicht? Also er scheint ja irgendwie gar nicht die sozialen Fähigkeiten zu haben, um irgendwie die Gruppe so richtig anzuleiten. Es wirkt immer so ein bisschen verzweifelt, dass er eigentlich dann nur so Befehle entgegenbellen kann und die Leute verweigern sich ihm aber dann ja trotzdem eigentlich die ganze Zeit. Es gibt ja dann immer irgendeinen Unruhestifter in der Gruppe, den vermeintlichen Kommunisten oder so. Und ja, ich weiß nicht, also wie das bei Heimkehr ist mit der Viktimisierung. Was kannst du dazu sagen? Ist die Darstellung ähnlich?
Das Problem ist, gerade dieser Aspekt, da kann ich mich nicht erinnern. Ich habe es eher gedacht an die Idee von der Ideologisierung des Films an sich und wie sehr das trieft von der NS-Ideologie, weil du gesagt hast, dass gerade ein anderer Film wie zum Beispiel Jutsüß, der ich glaube auch 41, 42, also ist auf jeden Fall ähnlicher Zeitraum, vielleicht sogar 39, entstanden. Also heißt, wir haben hier wirklich ganz parallel zu dem 1941 entstandenen, herausgegebenen Heimkehr, eine zeitlich herausgekommen eigentlich ein Film, eine Gegenfolie eigentlich, könnte man sagen. So. Und da kann man sagen, dass Heimkehr, hätte ich gesagt, von den Ausschnitten, die ich kenne, viel passiver ist in der Hinsicht, wie die Ideologie präsentiert wird und dass es sich viel, viel mehr spiegelt, wie es hier passiert eigentlich. Die Ideologie, die ganz direkt passiert und die ganz aggressiv in den Vordergrund gerückt wird, ist halt die Viktimisierung von Deutschland im internationalen Raum. Und das wird hier ganz stark durch eine Verweiblichung eigentlich gemacht, durch die Paula Wessely ganz stark. Eine Idee von, das hat Mary Elizabeth O'Brien, glaube ich, geschrieben. Ich bin mir ganz sicher, wer das jetzt war. Aber es gibt hier eine Verschiebung, die man benennen kann tatsächlich. Christoph Brecht hat in einem Text zu Tschitschke und vor allem, ganz allgemein, vor allem aber auch zu Flüchtlinge, genau darüber geschrieben, wie hier es eine Verschiebung gegeben hat von den frühen Filmen von Tschitschke, wo es um die harten Männer geht und die Abenteurer, wie es im gerade Flüchtlinge der Fall ist, hin zu den späteren Werken während der NS-Zeit, nämlich ein Film wie Heimkehr zum Beispiel, wo es eben gerade Weiblichkeit in den Vordergrund gerückt wird, die natürlich ganz stark mit der Viktimisierung, man muss durchhalten, muss das Leiden erdulden, ertragen, muss irgendwie durchkommen. Das ist eine andere Art, wie auf einer anderen Ebene eigentlich, einer anderen emotionalen Ebene, wie dieses Thema angesprochen wird. Also da gibt es auch schon unterschiedliche Theorien, warum das passiert.
Das schwingt ja hier auch ein bisschen mit, gell? Also noch nicht so stark, aber es ist ja schon auch, okay, nee, du musst deine Bedürfnisse einstecken, Hals aus, kein Wasser zu haben, sie schon vorangehen, folg einfach dem Führer und mach und es wird schon gut werden. Also schwingt schon hier auch mit.
Ja, ich würde halt sagen, es ist das eine so ein stilles Leiden, so ein eher ehrfürchtiges Leiden, das andere so ein starkes Hinaustreten und wir versuchen nun heldenhaft uns dem gegenzustellen. Also was auch genau passiert ja bei dem Film Flüchtlinge und was im Kontrast steht zu, weil man kann sich sagen, das, was man kennt bei Heimkehr, was ich so im Kopf habe, das ist auch Jahre her, sind einfach Ausschnitte, wo Paula Wessely versucht, mit einer sehr bedrückten Rede und einer bedrückten Stimme darüber zu reden, was sie alles erdulden haben, was sie alles erlitten haben und dass sie immer weitermachen müssen, um irgendwie nach Hause zu kommen. Und das ist doch ein bisschen anders als hier dieses heroische, ich kopple schnell mal den Waggon ab, der gerade brennt und renne auf den Dächern von dem Zug weiter. Das sind wir echt direkt bei dem Abenteuerfilm der 30er Jahre oder deren Revival, wie es mit Indiana Jones dann der Fall ist zum Beispiel. Also das kann man schon sagen, das spürt man das zeitgenössische Popcorn-Kino ganz stark durch, was eben natürlich im Abenteuerfilm ein wesentlich stärkeres männlich geprägtes Kino ist gegenüber einem Weepy, einem Melodrama, was eben weiblich kodiert ist. Und das ist, glaube ich, eher die Unterscheidung, die ich treffen würde zwischen den beiden Filmen, aber gleichzeitig auch das, dass ich sagen wollte, eigentlich, dass es faszinierend ist, dass derartige Filme trotz des Schwellencharakters, den es Flüchtlinge einnimmt, auch hier später, glaube ich, auch wieder sichtbar werden. Aber ich glaube, vielleicht kennen wir uns da zu wenig aus mit diesem großen Spektrum an Filmen, die herausgekommen sind während der NS-Zeit, der doch irgendwie Es gibt halt die großen, die ganz eindeutig sind und die man ganz klar benennen kann, aber ich vermute, es gibt vieles andere auch, was man vielleicht nicht so kennt und wo die Aggressivität von der Ideologie eigentlich subtiler wirkt, ganz einfach und nicht so plakativ ist. Und darüber schreibt auch zum Beispiel der Jakschitz, Gerhard Jakschitz heißt das, ein großer österreichischer Zeithistoriker. Die haben in den 70er Jahren, gab es dann ein Büchlein von Filmmuseum, was rausgekommen von Österreich schon, und da ist Propaganda und Gegenpropaganda, und da schreibt auch Jakschitz etwa genau darüber, wie welche unterschiedlichen Propagandawerke es gibt in den Nazi-Deutschland, betont auch diese unterschiedlichen Schattierungen, was wir da einfach finden können. Ich glaube eben diese Schattierung, dieses Genre-Kino mit ein bisschen Propaganda reingemischt, und dass man eigentlich nicht wegschauen kann eigentlich, was nicht wegsehen kann. Ich glaube, das ist etwas, was eigentlich länger wirkt eigentlich oder länger ist und nicht nur ein Schwellencharakter, dieser erste Film jetzt da ist. Genau, so was wollte ich nur sagen. Das ist, glaube ich, da gibt es auch spätere Werke, die das ähnlich machen. Da wir schon so tief in der Rede sind, in der Diskussion sind, Patrick, möchtest du mal sagen, worum es eigentlich gegangen ist? Vor allem, weil
es geht um Flüchtlinge.
Wir haben schon oft vieles schon erwähnt. Ich glaube trotzdem, obwohl wir natürlich schon tief in der Diskussion sind, glaube ich, wäre es trotzdem gut, wichtige Punkte nochmal aufzugreifen, damit man weiß, wer eigentlich hier unsere Heldinnen sind, wenn man es so nennen möchte, und wer eigentlich, in welcher Situation sie sich befinden.
Also wir befinden uns im China, genauer gesagt in der Mandschurei des Jahres 1928. Die Mandschurei ist gerade heftig umkämpft, beziehungsweise auch gebeutelt von Krieg und verschiedenen Besatzungsmächten, die sich da gerade aufhalten. Es geht hier hauptsächlich um eine kleine Gruppe deutscher bzw. wolgadeutscher Flüchtlinge, also die im ehemaligen russischen Gebiet gelebt haben und jetzt versuchen, zurück nach Deutschland zu fliehen und jetzt so in der Mandschurei gelandet sind. Die werden angeführt von, Bernhard Laudi, genau. Und wissen zu Beginn nicht wohin, bis sie dann beschließen, die internationale...
Ich glaube, Kommission wird immer gesagt, die internationale Kommission.
Ja, aber genau, wie heißt dieser Ort? Die sagen ja ständig... Egal, sie gehen zu einem grundsätzlich neutralen Ort, wo die verschiedenen internationalen Mächte sich gerade bereden und beschließen, ob denn den deutschen Flüchtlingen irgendwie Durchzug gewährt werden soll oder ob dem nicht so ist, weil die Sowjetunion sich natürlich dagegen beschwert hat. So, dort begibt sich unsere Flüchtlingsgruppe hin und hofft, dort aufgenommen zu werden und bis zu dieser Entscheidung, dass die deutschen Flüchtlinge dann weiterziehen dürfen, dort Unterschlupf zu finden. Allerdings werden sie dort in diese internationale Stätte nicht hereingelassen, sondern treffen auf einen recht grimmigen Offizier, der zuerst britisch spricht, aber dann auch lupenreinstes Deutsch spricht. Da stellt sich heraus, er ist deutsch und er ist sehr zynisch und hält von dem deutschen Vaterlande aktuell so relativ wenig und weist die Flüchtlingsgruppe dann auch brüsk ab. Ein wenig enttäuscht gehen sie zum Bahnhof weiter und versuchen dort ihr Glück, hoffen, dass sie im Bahnhof endlich fliehen können. Zufälligerweise, dieser deutsche Offizier, er heißt Arnett, findet sich auch dort ein, weil er auch das Land verlassen möchte. Und ja, so nimmt das Abenteuer seinen Lauf und die beiden schauen, ob sich zusammentun und nicht gemeinsam fliehen können.
Ja, was sagst du zu dieser Geschichte? Also wie hast du hier, ich will jetzt gar nicht eine blöde Überleitung, ich wollte beginnen, eine Überleitung zu machen, aber ich will jetzt eigentlich gar nicht zum Überleitung arbeiten oder dergleichen. Aber genau, also Martin, wie hat dir der Film an sich gefallen, wenn man es auch so formulieren möchte überhaupt? Was für eine Meinung hast du zu dem Film oder welche hat sich gebildet, um mal vielleicht mit der persönlichen Meinung vielleicht zu beginnen direkt?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll wieder mal. Aber ich muss noch ergänzend dazu sagen, dass der Film ja 1928 spielt. Das darf man nie vergessen, wenn man auch diese Figur, die Hans Albers spielt, irgendwie beachtet, nicht? Also es wird nicht explizit erwähnt, aber er ist ja irgendwie anscheinend ein Rechtsradikaler gewesen in der Weimarer Republik und da verstoßen worden oder kann dort keine Arbeit mehr finden und ist frustriert mit diesem System und hat sich eigentlich deswegen von Deutschland abgewendet, nicht? Und weil der Film 33 entstanden ist, geht es natürlich immer um diese Perspektive, was machen diese frustrierten Menschen, ja, sie werden durch die Machtergreifung eigentlich kommen sie wieder in eine gesellschaftliche, mit Status behaftete Position, nicht? Also, also in Wirklichkeit geht es eigentlich, aber es wird nie ausgesprochen, geht es um einen Nazi, der darauf zugeht und dem es bevorsteht, wieder ins Reich sozusagen aufgenommen zu werden.
Letzten Endes, ich würde sogar ein bisschen weitergehen, letzten Endes kann man diesen Film ja auch ein bisschen als Allegorie für die Machtergreifung selbst sehen. Also eigentlich, was der Arnett da macht, das ist ja irgendwie gerade diese Machtergreifung eigentlich.
Ja, und ich würde genau, darauf wollte ich da vorhin rauskommen oder darauf wollte ich noch antworten, eigentlich vorhin. Da hast du gesagt, irgendwie bist du überrascht, dass die Deutschen dargestellt werden. Ich glaube, das ist die neue Sache. Das ist die Sache, dass wir sehen hier einfach ein Deutschland in der Weimarer Republik, ein Deutsche der Weimarer Republik, die nicht wirklich das machen, wie es sein könnte, denen es an Führungskraft fehlt, denen es an eine Führerpersönlichkeit fehlt, die einfach dadurch nicht ihr Potenzial schöpfen könnten, mehr oder weniger. Also sagen, ich muss auch hier direkt sagen, er kommt höchstwahrscheinlich aus dem Freikorps, also einer der wichtigen brutofaschistischen Militärs der 1920er Jahre, die eben auch, über die schon viel geschrieben worden ist. Also ich glaube, Zivil hat ja gerade ganz großartige Texte geschrieben zu dem zum Beispiel. Und hier geht es auch immer um diese Masse, diese Bilder der Masse. Also bei Zivil geht es genau darum, also die Idee der Masse, die richtigen Männer überwältigt. Die richtigen Männer in Untergang reißen. Und hier haben wir genau das eigentlich auch wieder drin, eigentlich. Diese Idee dieser Bevölkerung, die eigentlich vollkommen verängstigt ist, die eigentlich wirr ist, die einfach konstant in unterschiedliche Richtungen tendiert, die einfach, wenn, wie du es gesagt hast, man muss immer wieder Befehle bellen, damit die Leute wirklich was machen, weil sie irgendwie nicht an diese nicht mal die großen Männer glauben, wenn man so sagen darf, weil sie einfach nicht geführt werden können. Und ich glaube, das ist das Wichtige, warum es 1928 wirklich spielt. Würde es nämlich 1933 spielen und das in Deutschland noch immer so sein, dann wäre es fragwürdig. Aber so ist es natürlich genau das, was der Patrick schon sagt, eine Sache von, schaut euch an, wie es davor war und schaut es an, wie es jetzt ist. Sagen, hier so ein Gegenbild zu schaffen von sowas Handeln in Deutschland, bevor nun Hitler an die Macht gekommen ist. Sowas Handeln von der Bevölkerung, eine kopflose Masse, eine hysterische Masse, die einfach nicht wirklich manövrieren konnte in dieser Politik der Zeit. Und hier muss eine starke Hand da sein, die sie führt. Eine Hand, die sich mitpackt teilweise. Siehe dann im Schlussbild, wo dann die Gleise von ihm mitgetragen werden, aber die eigentlich wirklich überall gleichzeitig dabei sein muss, weil er gleichzeitig der Führer ist, als auch ein Teil des Körpers, der ihm mitwirkt. Also er ist nicht so eine von oben herab auf die Leute sie machen lässt, sondern er macht wie hier mit, der Hans Albers.
Er neigt ein bisschen zum Micromanagement, gell?
Ja, das stimmt natürlich. Genau. Also ich würde sagen, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, warum sie im 1928 hier spielt, weil ich finde es faszinierend, wenn man so mit dem Bild der Masse auch arbeitet, wenn man über den Film nachdenkt, wirklich als erstes gibt es diese Massen an chinesischen, aber wahrscheinlich eher ostasiatisch ausschauenden Menschen, die Statistenmassen, die einfach überall chaotisch herumrennen, und dann sehen wir die Gruppe von Bernhard Laudy, die einfach wirklich dagegen strömt und dagegen hält. Man denkt sich, oh, das ist also unser großer, heroischer Anführer, und dann versinkt er aber natürlich in eine Malaria-Fieber und kann nicht mehr wirken. Und dann plötzlich ist die Masse wieder, also die deutsche Masse, genauso wieder kopflos und genauso im Chaos versinken. Und man muss sie wieder peitschen, in die richtige Richtung treiben. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt einfach, dass hier eigentlich mehrere Feindbilder geschaffen werden, mehrere allegorische Feindbilder geschaffen werden, die man gleichzeitig attackiert und die man gleichzeitig durch das Führerprinzip den Gar ausmacht. Und eins davon ist eben die kopflose, hysterische Masse, das Proletariat, das man erst wirklich in den Reihen und Glied wieder bringen muss, in die Maschine der Armee zum Beispiel.
Ja, ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass es noch wirklich stark um diese, weil es halt auch 1928 spielt, es geht noch wirklich stärker um die NS-Bewegung, nicht? Es geht noch gar nicht um das Regime. Und ja, man hat so das Gefühl, der nationalsozialistische Mensch ist noch so in Entstehung begriffen, nicht? Also der muss erst noch, wie du das jetzt geschildert hast, die Massen müssen erst noch gelenkt werden in die richtige Richtung und so weiter, und dann kann das erst was werden, und weil es 33 dann gezeigt wird, weiß man, ist es gut gegangen, nicht? Also man hat die ganze Zeit schon irgendwie dieses, ja, aus deren Sicht das Happy End irgendwie im Hinterkopf, ja, nicht? Und weiß dann, dass das Entbehrungen und Leiden und so weiter gekostet hat, aber dass die notwendig und richtig waren, nicht?
Es ist ja auch ganz genau das im Film drinnen. Peter, die einzige Filmfigur, die wirklich einen Heldentod stirbt, weil er wirklich von Anfang an Arnett folgt, stirbt natürlich in der Mutter, in den Armen der Mutter mehr oder weniger, in der Madonnendarstellung. Und gleichzeitig gebärt eine andere Frau ein Kind und man hört seine Schreie und der Morgen, die Morgenröte erscheint. Also der Morgen bricht auf und es geht in die Zukunft, hoffentlich. Also es ist noch nicht ganz klar, weil die Kommunisten sind doch auf der Jagd nach unseren Wolgadeutschen, aber es geht doch in eine gute Richtung, die es sonst nicht gegeben hat. Das Happy End, was du sagst, ist schon im Kopf und ist auch gekommen.
Ja, es geht auf jeden Fall schon um diese, ja, fast schon metaphysische Vorstellung von Geburt und Tod, ja, nicht, die Nazis immer wieder bedient haben. Also dieser, was man wirklich Kitsch nennen kann, nicht? Also, dass man Geburt und Tod immer so in Zusammenhang setzt, dass der Tod dann auch immer gleichzeitig schon das neue Leben irgendwie impliziert.
Ja.
Also, die beseitigt werden und so weiter, machen dann Platz für die Künftigen, für die Kämpfer und so weiter. Also, es ist schon fast so ein bisschen so dieser hegelianische Circle of Life-Gedanke irgendwie drin, nicht?
Also ich glaube, hier wird ganz stark mobilisiert, ja, es ist eine ganz starke Aufbruchsstimmung und hier soll das gemeine Volk motiviert werden, doch mitzumachen, sich aufzuopfern, sich doch gleichschalten zu lassen, also doch bitte seinen Teil zu tun und es lohnt sich ja und schaut voran und selbst wenn man stirbt, ist das doch ein hehres Ziel oder hat sich das gelohnt?
Ja.
Also schon auch noch voran, also schon auch im Hier und Jetzt im Jahr 1933 voranblickend auf das, was noch kommt, zumindest im Subtext.
Ja, total. Also es ist faszinierend eigentlich. Also wir können es auf mehreren Ebenen genau diese Mobilisierung, genauso dieses, was du jetzt gesagt hast, Martin, mit dem der Gleichschaltung von Geburt und Tod, muss man dieses Wort nehmen, aber dem Zusammenkommen von Geburt und Tod nehmen, weil ich habe schon gesagt, Morgenrot, der Film, den sie direkt davor gemacht haben, Utschke und Menzel, ist ganz stark geht es um den Heldentod, ganz stark geht es ums Aufopfern. Und aber zum anderen, das ist ja auch im Text ganz stark drin, ja auch Arnett betont ja, er könne kein Gebet sagen, er weiß es einfach nicht. Und das finde ich auch faszinierend, diese Art und Weise, wie beide Filme, Morgenrot und dieser Film, eigentlich Religion, das Religiöse herausnehmen, also das Religion, okay. Die Religion spielt eigentlich keine Rolle in dem Film, außer das Religiöse, das spielt eine immense Rolle, weil das Religiöse ist aber das Anrufen von einer Bevölkerung, dem Volkskörper eigentlich, der hier gemacht wird. Im Morgenrot gibt es eine Stelle, wo sie einer Majorinnenwitwe mehr oder weniger ein fast schon eine Arie singen, ein Chor singt da, ein ganz christliches Lied, klingt das fast schon nach ganz auratisch und so. Und auch hier haben wir den Moment, wo Arnett eigentlich kein Gebet sagen kann, aber er sagt über Peter, er, nämlich Peter, hat einen guten Tod gehabt. So einen wünsche ich mir eigentlich auch, so einen würde ich auch gerne haben. Für etwas sterben können. Und darauf antwortet nun Christia, die wir, glaube ich, bis jetzt kaum erwähnt haben, nämlich die Schwester von Laudi, von Bernhard Laudi und gleichzeitig die Figur, die eigentlich, in die sich dann natürlich Arnett verliebt und wo die sich einander, verliebt, meint darauf, das ist doch ein Gebet, sogar ein sehr schönes. Also das ist doch faszinierend. Also diese Idee, dass der Tod, dass dieses für das gute Sterben, für das richtige Sterben verbunden wird mit etwas, diesem Oratischen, mit dem Religiösen, deswegen auch hier die Führung, wie dieser Führungskult ganz stark im Religiösen, Oratischen eingetunkt wird. Und natürlich gleichzeitig haben wir Christia, die von Anfang an ein Tomboy ist. Es gibt so ein paar Stills, wo zum Anfang einfach, wie ich ganz, also Publicity-Foto, wo sie einfach in der Menge steht und so richtig herb wirkt. So richtig so, ich glaube, Hände in der Hosentasche, grimmiger Blick, schaut ihn herum, das ist am Anfang vom Film, und auch richtig hart wirkt. Und sie hat einen gewissen Tomboy-Charakter, beziehungsweise auch so ein so eine neue Weiblichkeit der 20er Jahre, so eine Androgynität. Und das hat sie am Anfang ganz stark, sie wird auch nicht deswegen angekreidet, sie ist so eine Macherin eigentlich wiederum. Und sie ist aber auch eine Figur, die dann nach und nach auch mit Tod Peters und genauso mit der Annäherung an Arnett, bemerkt, dass sie eigentlich Arnett liebt. Und auf einmal merkt sie, ach, das ist doch schön, das ist doch was Schönes. Und es gibt einen ganz bescheuerten Moment, wo sie einfach darüber lacht, dass jetzt gleich die Geburt losgeht. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir auch was passieren kann. Jetzt muss ich so nachdenken, dass mir auch sowas passieren könnte. Also alle sind alle verzweifelt und sie lacht und freut sich über die Geburt und wird auch von diesen, in einer Einstellung von Arnett so am Kopf gestreichelt, ganz paternalistisch. Also auch dieses gleichzeitig diese Liebe, aber auch gleichzeitig diese Väterlichkeit, die er ausstrahlt. Also sagen hier, dass diese romantische Liebe gleichzeitig mit der väterlichen Liebe verbunden wird, finde ich auch ganz schräg eigentlich. Also es gibt eine Einstellung, wo sie den Kopf senkt, auf Peter schaut. Wir sehen sie von oben herab, nur wie sie den Kopf gesenkt hat und runterschaut. Und von rechts oben kommt dann der Arm von Peter, von links oben kommt dann der Arm von Annette und streichelt ihr dann über den Kopf. Und das bewirkt dann so für sie auch natürlich die Beruhigung, die Wirkung, die dieser Mensch an sie hat, aber auch diese Väterlichkeit, die eigentlich ausstrahlt für sie, die in diese romantische Liebe eingeflochten ist. Das heißt, ich weiß, lange Rede, typisch für mich, es tut mir sehr leid. Ich glaube, der Patrick ist schon aus dem Raum gegangen.
Der ist schon lange weg, gehört. Ja. Ich bin
noch alt. Aber ich würde sagen, ja, hier haben wir dieses Mobilisieren auch ganz stark von der persönlichen Ebene eigentlich drinnen. Wir haben dieses Mobilisieren in der Hinsicht, wie natürlich auch Frauen von der neuen Weiblichkeit der 20 Jahren langsam hingeführt werden in eine Liebesgeschichte, die aber gleichzeitig zur Mutterschaft führt, die ganz direkt zur Mutterschaft führt. Und der Peter dann zu dem Moment seines Ersatzkindes für die Madonna nun verkörpert eigentlich. Also ich finde, das passiert auf ganz vielen Ebenen, diese gleichzeitig von mobilisieren und diesem Kitsch, diesem Todeskitsch eigentlich, wo Tod und Geburt zusammen gedacht wird.
Ist diese Passage mit, ich kann leider kein Gebet sprechen, würdest du das so interpretieren oder würdet ihr das so interpretieren, dass es ein Angebot oder eine direkte Aufforderung ist, dass das nationalsozialistische Gedankengut quasi so die Religion, die Kirche oder deren Position einnehmen soll und stattdessen irgendwie das bessere, sinnmachendere Konstrukt ist? Geschieht das so deutlich oder überinterpretiere ich da?
Also ich antworte einfach mit ja, weil ich finde genauso, was passiert in Morgenrot und genauso hier auch, aber ich will mit Martin dazu Wort kommen lassen.
Ich habe leider wirklich nichts dazu zu sagen, ich habe jetzt nur zugehört, aber ja.
Ja, also ich finde, das ist halt die Sache. Wenn wir auch wieder zurückgehen zu dem Bild, das uns Calvus skizziert hat, von dem Wanderpreis, wie er ausschaut, das ist ein christliches Artefakt fast schon. Wenn ihr es vor euch habt,
stimmt,
nicht nur, dass es positioniert ist wie ein Thron fast schon, aber das ist so eine Kugel, die ganz stark mittelalterlich wirkt, auch christlich mittelalterlich wirkt, und dann Säulen, durchsichtige Säulen, die eigentlich so eine kirchliche, gotische Struktur haben. Also hinauf zu einer Lichtgestalt. Also Lichtgestalten, ein Dom.
Ja, sieht fast ein bisschen aus wie so eine futuristische Orgel auch ein bisschen. Ja,
stimmt. Ja, absolut. Die Orgel, das Bild der Orgel. Genau, ja, das ist es auf jeden Fall auch. Also ich finde auch den Preis sehr faszinierend, muss ich sagen, visuell eigentlich. Und ich glaube schon, dass, und ich kann es durchaus sagen, von dem, was ich weiß, das Nationalsozialistische hat immer schon den Führerkult vermengt mit religiösen Ansuchungen und mit vorangegangenen religiösen Motiven, die sie einfach übernommen aus dem Christentum eigentlich haben. Christentum in erster Linie. Ich weiß nicht, ob da auch andere religiösen Bilder reingekommen sind. Ich meine, wir wissen natürlich, der Sonnenrad kommt aus dem Hinduismus. Hinduismus, oder? Ja, oder? Ja, ursprünglich.
Ursprünglich, ja, aber die Nazis haben schon auch viele heidnische, keltische, was auch immer.
Ja, stimmt, keltische. Ja, absolut. Ich meine, allein das SS-Zeichen dergleichen. Also diese, das ist alles so ganz stark mit der Überhöhung der Mythologie eigentlich. Und ich finde das Christliche oder das Ersetzen, dass die Religion eigentlich nun eingeführt wird in etwas ganz Profanen, ist, glaube ich, was ganz Typisches und ist hier ganz direkt passiert, das eigentlich bei beiden Filmen von Tschitschke und Menzel, diese Schwellenwerke hin zum Nazi-Kino. Und ich glaube, das ist auch bewusst gesetzt.
Ja, und die Christia, ich meine, dass sie Christia heißt, ist vielleicht zu viel des Guten, wenn ich da was reinterpretiere. Aber sie nimmt es ja auch an. Sie sagt dann ja, hey, das ist eigentlich ein Gebet. Das ist genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Ja, und das ist ja fast schon das Schlusswort letzten Endes dann.
Genau, weil es eigentlich, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Arne, der natürlich hier dadurch wieder von einem Söldnertum zurückführt zu eben einer Sache zu kämpfen, für diese große Sache zu kämpfen, die er früher natürlich auch gemacht hat, wie er im Weimarer Republik für nationalistische Gedankengut gekämpft hat im Freikorps. Aber das führt uns ja eigentlich an der Stelle, glaube ich, ganz gut hin zu einer Diskussion, wie einfach internationale Kräfte in dem Film dargestellt worden sind. Weil eine von diesen internationalen Kräften, das ich jetzt vorwegnehmen möchte, einfach, ist zum Beispiel eben das chinesische Heer, Militär, was einfach nur korrupt dargestellt wird. Also und darum ist auch diese Schieflage. Wir haben hier diesen Arnett, der eigentlich am Anfang abgebrüht ist, der nichts mehr wissen will von der großen Sache, nichts mehr wissen will von Vaterland, Vaterlandsliebe, weil die einfach mit einem nur ausgespuckt haben und in den Müll geworfen haben, hin nun in China und da steht da die korrupten chinesischen Generälen, die schwitzend halb zuhören, desinteressiert sind. Solange sie ihre Gehälter erhalten oder ihre Bestechung erhalten, kann der Arnett fliehen, aber sonst nicht. Auch wenn er sogar von der Zentralregierung ein Schreiben hat, dass er das machen soll, weil er sogar eigentlich dort wichtig ist, zu arbeiten.
Aber findest du eigentlich, ich finde, dass die Chinesen nicht als, also nicht nur als korrupte, irgendwie dumme Tölpel dargestellt werden, gar nicht, sondern die werden ja fast schon wie ein Bond-Film, so als, also den es damals natürlich noch nicht gab, aber so als überzogene, wie soll ich sagen, so Bösewichter dargestellt, die irgendwie, keine Ahnung, es scheint telepathisch miteinander kommunizieren und irgendwie gar nicht, also das fand ich fast schon faszinierend, ja, also die eine Szene, in der Arnett versucht dann rauszukommen aus dem Land, er spricht mit dem, was weiß ich, Kommandanten General, dem Chinesischen, und erwartet von dem eine Antwort, stattdessen spricht aber der Dolmetscher des Generals, ohne dass die beiden sich irgendwie miteinander abgesprochen oder verständigt hätten, zumindest verbal, sagt er schon eine wunderbare, vorgefertigte Antwort, so, ja, der General bedauert es in höchstem Maße, dass sie nicht gehen können. Und also das fand ich irgendwie schon wieder faszinierend, wie perfide, böse und irgendwie durchgeplant das präsentiert wurde. Versteht ihr, was ich meine? Stimmt ihr ihm zu?
Martin?
Ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr daran erinnern in dieser Form, aber ja, die Chinesen sind auf jeden Fall, was mich gewundert hat, ist diese eine Szene, wo die Sowjets auf dieses Schlachtfeld kommen und dann sieht man da ganz viele Leichen rumliegen. Könnt ihr euch daran erinnern? Und dann stellt sich heraus, dass ein Chinese dort einfach liegt, nicht? Und noch am Leben ist. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, dass die Chinesen das nur simulieren, also dass es ein Fake ist, dass die überhaupt kämpfen oder ich weiß es nicht.
Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Das waren schon Leichen oder haben die da einfach nur gelegen und geschlafen aus irgendwelchen Gründen? Nee, das sollten schon Kriegsopfer sein. Das habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ich weiß nicht, es ist fast ein unfreiwilliger, vielleicht sogar kritischer, surrealer Moment, nicht? Also weil, ich weiß nicht, also man hat da irgendwie das Gefühl, dass da sowas aufgemacht wird wie dass Schlafen und Tod irgendwie so mehr oder weniger das Gleiche ist.
Ja, also
in Bezug auf Chinesen, weil das irgendwie eh wurscht ist, wenn die sterben. Aber ich weiß es also nicht.
Die Chinesen werden irgendwie so dargestellt als die perfiden, durchtriebenen, irgendwie alles kontrollierenden, bösen Menschen, Bösewichter, sage ich mal so. Und die Russen sind eher so die brutalen Plumpen, die den Menschenleben nichts wert ist, okay, aber die mit Brutalität irgendwie alles erreichen wollen und einfach überleichen.
Also du meinst, dass die Chinesen eher berechnend sind und die Sowjets sind einfach die Grobianer.
So kam es mir vor, ja.
Faszinierend. Weil ich muss sagen, dass diesen Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Ja. Okay. Weil für mich gibt es nur so wenige Momente, wo eben die chinesischen Bevölkerung anders dargestellt wird als hysterisch. Ganz einfach. Also weil eben die Bevölkerung selber eigentlich so sehr auf der Flucht konstant dargestellt wird. Und ich auch hervorheben muss, Uchitschki kommt aus dem Stummfilm. Er hat begonnen, seine Regiedebüt bis 28, glaube ich, Café Elektrik. Und das ist ein Stummfilm noch mit Willi Forst und Marlene Dietrich. Ganz frühe Werke von ihnen. Und er hat aber davor auch schon mit Dings gedreht, mit Kertész, mit Mihaly Kertész oder Michael Curtis, wie er später heißen würde. Unter anderem Sodom und Gomorra. Und das sind so Filme, diese ganzen Monumentalfilme. Er hat Kamera geführt. War ein Kameramann. Und diese Filme sind geprägt von diesen Massenszenen und von den monumentalen Massenszenen, also Montalszenen in irgendwelchen antiken Gewändern. Und ich muss sagen, das ist eine Sache, die ich echt im Film, die ich faszinierend gefunden habe. Ich muss sagen, der Film hat bei mir so ein bisschen Unbehagen verursacht, weil es gab viele Elemente, die ich durchaus interessant gefunden habe und wo ich auch mal gedacht habe, wenn der Film würde, weil er genau das ist, weil was ich schon öfters gesagt habe, er ist so ein ganz klassischer Abenteuerfilm oder ganz klassischer Film-Action-Freiser. Und wenn nur ein paar Elemente anders wären, würde der Film nicht wie ein Nazi-Film wirken. Und ich glaube, ich würde zu gern wissen, wie der eine Nacht im Mai, Nuit de Mai, ich weiß nicht, wie man es so ausspricht, die französische Fassung, ob die genauso funktioniert wie die deutsche Fassung. Weil es wurde von Ufa gleichzeitig auch mit der Schauspielerin von Christia, der Käthe von Nagy, oder Nagy, ich glaube Nagy, eine ungarische Darstellerin. Würde mich interessieren, wie dieser Film wirkt, ob es da wirklich eine Verschiebung gibt, weil das, ob die, wie ich, weil alles, die Wolgedeutschen werden einfach Franzosen und that's it. Also, und entsprechend kann ich verstehen, dass viele Elemente einfach für mich klappen dadurch auch. Also ich ist nicht ganz eigenartig. Und ich finde es auch wirklich unbehaglich, sowas zu sagen, so einen Nazi schenken. Und eine Sache, die für mich klappt, Anführungszeichen, ist die Kamera. Mhm. Und die Art und Weise, wie Chaos dargestellt wird. Ich finde die ersten Szenen, allein diese erste Einstellung, wo wir ein riesiges zerbombtes oder angeschossenes, demoliertes Gebäude haben, wo oben so ein bisschen orientalistisches Dach ist und langsam es runtergeschwenkt wird zu einem Stadtbogen, den es dort natürlich in der Stadt, in der es spielt, überhaupt nicht gibt, wie viele andere KritikerInnen in Japan geschrieben haben, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt schon. Und wir sehen einfach die Massen, die hinausstürmen. Und dann gibt es Schnitte rüber in andere Bilder, wo wiederum Menschenmassen, die konstant stürmen, herumirren. Und ich finde dieses, die Art und Weise, wie die Ufer in Babelsberg hier eine Größenordnung geschaffen hat für diese Stadt, die zerbombt ist, ist tatsächlich spektakulär. Und ich glaube, darum ist der Film auch erfolgreich gewesen.
Das hat mich auch sehr stark überrascht, dieser Produktionsaufwand, ja, diese Statistenmassen. Und bei mir kam auch gleich die Frage, wie sind die Chinesen bzw. Ostasiaten überhaupt nach NS-Deutschland gekommen? Es gibt, das ist überliefert, dass sie tatsächlich größtenteils aus Holland, glaube ich, gekommen sind und aus Hamburg und sowas.
Genau.
Ich glaube, 400 Komparsen oder sowas, nicht?
Ich glaube,
600
waren es. Ich glaube, es waren sogar ein bisschen mehr.
Ja, vielleicht sogar das, ja. Ja, und der Anfang ist wirklich schon, es ist auch eine sehr zeitgenössische, physische, direkte, brutale Kriegsdarstellung, absolut, nicht? Die wirklich so an Saving Private Ryan oder jetzt den neuen Im Westen nichts Neues irgendwie erinnert. Und diese Wimmelbilder, also man könnte natürlich jetzt, wenn man das gewollt rassistisch kritisch liest, konnte man sagen, dass die Chinesen auch ein bisschen als so wuselnde Insekten irgendwie, wie so wuselnde Insekten irgendwie wirken, nicht? Also die Kamera greift ja nie irgendwelche Individuen oder sowas raus, nicht? Also so Massenszenen in Hollywood-Filmen ist schon immer auffällig, dass die schon auch immer darüber funktionieren, dass die Kamera dann doch irgendwie so Einzelschicksale dann herausgreift, nicht?
Aber das oder tun sie
an bestimmten Subjektiven irgendwie dann hängen bleibt. Aber nicht bei den Chinesen
das
selbst.
Ist die Sache.
Man ist
das
nie ist wirklich Sache. Man ist nie auf der Seite der Chinesen. Das also die Chinesen werden nicht in ihrer Perspektive oder irgendwie wird der Fokus nicht auf sie gelegt. Also zumindest nicht auf einzelne Personen, nicht? Und aber ja, mich hat das auch ein bisschen an Empire of the Sun von Spielberg erinnert, muss ich zugeben, von 86. Die Besatzung von Shanghai, wie das inszeniert ist. Also es ist wirklich beeindruckend und es hat gleichzeitig auch einen avantgardistischen Touch, nicht? Also Krieg auf diese Weise gar nicht so, also der Anfang ist noch sehr wenig plot-driven, ist noch sehr wenig handlungsorientiert, zeigt einfach nur dieses Chaos und
Das purste Chaos einfach. Also alles wirrt und wimmelt herum und es sind, ich muss mich korrigieren, 300 tatsächlich, du hast recht gehabt, und muss auch sagen, ist auch dokumentiert, weil einfach die Ufer darauf ganz stolz war einfach, dass sie, Zitat, echte Kinder Asiens aus Hamburg, Rotterdam und Amsterdam nach Berlin für 6 Wochen importiert hätten. Das heißt, es ist schon auch ganz stark hier das hervorgehoben und es wird auch in der Filmkritik das irgendwie auch mehrmals hervorgehoben, dass das die UFO, also die UFO hat das ganz klar im Marketing und in die Pressestimmen, also sagen an die Presse so weitergegeben, dass das was Wichtiges ist, dass sie hier wirklich einen Produktionsaufwand betrieben haben und das auch eben bezüglich StatistInnen so getan haben. Und ich würde sagen, ich würde eben sagen, wie das schon sagt, diese Masse ist gesichtslos, aber weil sie einfach kopflos ist. Aber ich glaube, es gibt eben eine Gegenmasse. Das ist halt die Wolgadeutsche. Und dort sind die Einzelschicksale, die man wirklich befolgen soll. Also ich glaube schon, das sind halt die Einzelnen, die man betrachten sollte, mit denen man mitgehen sollen möchte. Und das ist halt die Gegenmasse, also ganz im kinetischen Sinne, die Masse und die Gegenmasse. Die Masse, die einfach nur kopflos ist und dann diese kleine Gruppe, die sich dagegen, wie gegen diesen Strom, der durch das Tor möchte, herausgehen möchte. Aber ich würde auch sagen, dass spätere Bilder, ich würde gar nicht sagen, dass sie jetzt, wie du sagst, ich würde gar nicht hier sagen, dass es so eine Tiermetapher ist, die irgendwie angesucht wird und natürlich auch durchaus in die rassistische Logik der Zeit passen würde. Ich würde einfach sagen, hier ist eine orientalistische Bildlogik drinnen, die ganz stark dieses Land mit Chaos und Unordnung verbindet. Und das hatten wir auch in einer US-amerikanischen Produktion derselben Zeit, nämlich Shanghai Express. Meine, ist auch beim Deutschen inszeniert worden, aber wir haben Shanghai Express besprochen vor ein paar Monaten, würde ich sagen, ein Jahr vielleicht mittlerweile schon, und da ist genau dasselbe. Das ist auch diese, China wird dargestellt wie Chaos. Und zwar ein China, das funktioniert, mehr oder weniger. Aus anderen Gründen auch in der Ausnahmesituation ist, ich meine, aus demselben Gründen eigentlich de facto, aus dem kriegerischen Zeitpunkt dieser Zeit, die ja diskutiert wird, besprochen wird, aber aus einer anderen kriegerischen Konflikt der Zeit einfach. Aber wir haben auch später Momente drinnen, wo es zum Beispiel die russische Armee auf der Jagd ist nach unseren Heldinnen. Und hier, das ist ja auch fast schon, das ist total toll, finde ich. Also ich finde die Kamera, wie Licht und Schatten ein Night-for-Night-Shot einfach ist. Und wir sehen zuerst nur einen Lichtkegel, der durch den Rauch fährt. Und nach kommt dann das Auto ins Bild. Und wir folgen als Kamera in einem Point-of-View-Shot von den russischen Mächten eigentlich diesem Lichtkegel, der von einer Personengruppe zur nächsten schwenkt, ganz langsam. Und die Menschen sehen das, fühlen sich ertappt, nämlich beim Flüchten, und fliehen von der Szene. Sozusagen, sie sehen, das sind die Russen wieder, und fliehen einfach. Und teilweise auch ganz panisch, und zum Beispiel am Schluss wird von dieser Szene wird einfach eine Person vom Balkon ganz verfolgt, wie sie zum Haus, ins Haus rennen versucht, und die Russen lachen darüber einfach. Die Sadisten einfach. Und ich würde sagen, wir haben schon durchaus Sympathie mit der chinesischen Bevölkerung, die halt chaotisch ist, die halt für eine Flucht steht, die einfach nicht funktionieren kann, zumindest nicht für die Volga-Deutschen, die einfach kopflos ist, hysterisch ist. Und die anderen Gruppen sind halt die chinesische Regierung oder Offiziere, die einfach korrupt sind. Und ich glaube, das ist es einfach für mich. Ich finde, da gibt es nicht mehr Boshaftigkeit, nicht mehr Telepathie, aber Patrick, du kannst gerne eine Fanfiction schreiben, wo das genau so passiert. Also für mich Szene, ist halt nicht so passiert.
Ich fand nur diese Szene so beeindruckend, weil wie gesagt, die beiden chinesischen Soldaten, Offiziere gar nicht miteinander kommuniziert haben und der Übersetzer einfach sofort wusste, was er sagen musste und es dann wunderbar ausgedrückt hat. Und ich frage mich, ob das gewollt war oder ob einfach der filmischen Simplifizierung halber so geschehen ist.
Für mich ist es ein Teil von Arnett war nicht der Erste, der ein derartiges Anzug hatte. Er wusste schon, was er sagen sollte. So würde ich es sehen. Arnett ist nicht der. Es gibt genug Leute, die wahrscheinlich genauso zu ihm gekommen sind, die im Dienste von dieser Armee sind, die vielleicht auch Deutsche waren, möglicherweise. Aber wir waren internationale Soldaten in diesem Dienste der Armee. Und er hat bei allen halt diesen Scheiß durchgezogen.
Ja, aber auch sogar zum Schluss, wo der General dann den Finger hebt und sagt, Moment. Dann sagt er auch, ah, Moment, der General will noch mit Ihnen sprechen. Und ja, keine Ahnung. Ich habe es auch nicht mehr ganz genau im Kopf, aber das ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Warum auch immer.
Na, aber wie sieht es mit den anderen internationalen Gruppierungen, die in dem Film vorkommen? Also wir haben ja mehrere. Wie findet ihr das und vor allem auch im Bezug auf NS-Ideologie?
Ja, ich finde es ganz interessant, dass einmal ein geblackfaceder Weißer vorkommt. Ich glaube, der sitzt beim Völkerbund, nicht? Also es ist ganz interessant, dass man doch die Ostasiaten dann irgendwie engagiert hat und dass das irgendwie mit dem Rassismus des Regimes irgendwie konform ging, dass man die vor der Kamera irgendwie dann platziert. Aber bei einem Schwarzen hat man das dann anscheinend irgendwie nicht machen wollen, nicht? Also da hat man dann lieber auf Blackface hingesetzt. Das ist ganz interessant. Ja,
das ist wirklich interessant, weil es natürlich zu dem Zeitpunkt durchaus, also wenn man es jetzt mir betrachtet, das Schwellenwerk und auch eher an den Weimarer Kino denkt, natürlich genug Filme gibt, wo sowohl Yellowfacing genug oft vorkommt in der Weimarer Republik. Also gerade wenn man so an, ich glaube, Fritz Lang hat so einen frühen orientalistischen Film gedreht um 1920 herum. Ich weiß nicht, wie er heißt. Vielleicht ist das wieder wie Madame Butterfly oder so. Ich weiß nicht. Ich weiß eigentlich nicht, wie er heißt. Aber in der anderen Richtung gab es auch, ich habe im Kopf Filme, wo wirklich schwarze Statisten vorgekommen sind. Also ich denke wirklich an Statisten. Also ich denke jetzt wirklich nur an Männern, die irgendjemanden getragen haben. Aber trotzdem, das kam durchaus vor im Weimarer Kino. Es ist faszinierend, dass sie eigentlich da diese Unterscheidung trotzdem getroffen haben. Aber vielleicht hast du recht, vielleicht ist es echt so eine Rassenideologie, die da schon sich festmacht. Interessanterweise, weil ich kann es nicht sagen, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, man gesteht natürlich einer Volksgruppe, wenn man sie dann doch für die Kamera setzt, ist, wenn man sie negativ darstellt, abwertend darstellt, rassistisch darstellt, gesteht man der ja trotzdem irgendeine Art von Repräsentation oder sowas zu, nicht? Und für die Ostasiaten scheint das okay zu sein. Also für einen schwarzen Schauspieler anscheinend nicht. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so vertrackt gedacht. Vielleicht stand einfach nur kein schwarzer Schauspieler zur Verfügung und man hat einen weißen, einen schwarzen. Ich weiß es nicht, aber es ist nur auffällig irgendwie.
Ja, vielleicht ist es auch einfach der simple Tatsachenverhalt, dass das Ganze ja in China letzten Endes spielt und sich deswegen gedacht haben, okay, da schauen wir vielleicht wirklich, dass wir tatsächlich chinesische oder asiatisch aussehende Menschen da haben. Und während, keine Ahnung, die eine schwarze Person haben sich dann gedacht, lohnt sich nicht? Ich weiß es nicht. Aber also vielleicht wäre es was anderes gewesen, wenn der Film in Afrika spielen würde.
In Star Wars gibt es auch ein paar Figuren, glaube ich, die so, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, aber ich habe den Eindruck gehabt, es gab so ein paar Soldaten, die indisch wirken sollten. Also, und da habe ich jetzt aber nicht gesehen, ob die jetzt, ich würde auch sagen, da war eher Brownfacing am Werk, also so, aber vielleicht irre ich mich jetzt gerade ein bisschen, es war so schnell im Hintergrund irgendwo. Mhm. Aber ja, genau, aber wir sind schon bei, ich finde, wenn wir schon bei der internationalen Kommission sind, reden wir da darüber mal. Weil ich finde, das war auch faszinierend und war auch toll inszeniert, muss man sagen. So blöd es auch ist, politisch gesehen.
Du meinst den Völkerbund, dass man den als nutzlos und dekadent dargestellte Quasselbude so.
Genau, die leidige Demokratie, die nichts zustande bringt und wo nur geredet wird und vertagt und deswegen ist sie nichts wert. So würde ich das interpretieren.
Ja, aber ich finde die Inszenierung auch so toll gewesen. Die Einführung von dem Ganzen. Könnt ihr euch daran erinnern, wie sie überhaupt eingeführt werden, der Völkerbund, oder wie der Kontrast gemacht wird hier. Gedoppelt, vom Anfang und am Ende eigentlich. Wir haben eine Szene, wo der Völkerbund, nehmen wir es beim Namen, eingeführt wird, dass die deutsche Delegierte einen Vortrag oder ein Ansuchen hat. Das Ganze ist in einem Raum, klimatisiert, mit Ventilatoren hängen. Die Ventilatoren sind nämlich ganz auf dem Bild vor, über ihnen und neben ihnen andere Ventilatoren, also die ganze Betonung. Und die Kamera fährt ganz langsam, sachte im Raum herum. Wir kommen zum Delegierten, der steht auf, redet ein paar Sätze und dann beginnt, dann sagt der deutsche Delegierte irgendwas wie, die Kommission, und mitten im Satz wird rausgeschnitten auf einen Exterior-Shot. Die Kamera schwenkt rüber zu den Wolgadeutschen, die mit Waffengewalt ferngehalten wird. Und genau da beginnt dann die Kritik. Wir pfeifen auf die Kommission, die kennen wir. Die tagen und nichts kommt raus, während Menschen sterben. Hm. Also ich kann sagen, total gelungene Shots gewesen. Ich finde, dass der Film sprüht von interessanten Ideen eigentlich. Und das hat mich so überrascht, könnte man sagen. Und sowas ist, machen wir es direkt. Das Ganze könnte genauso dargestellt werden für in einem Rambo-Film. Genauso proto-faschistischen Ideologien natürlich. Wo einfach die unnütze Bürokratie, nein, das ist eigentlich besser Vergleich. Weil ich glaube, das ist auch das, was mich jetzt so schockiert hat oder wo ich dann mein Unbehagen aufgekommen ist. Bei Shin Godzilla. Shin Godzilla ist ein Film, der nur darüber handelt, dass die Bürokratie versagt, dass der Staat zu verbürokratisiert ist und eigentlich nicht darauf reagieren möchte auf eine richtige Katastrophe. Im Film war es Godzilla, im Durchblicksebene waren durch die Dreierkatastrophe, also das 3-11, der Tsunami 2011. Und da wird weitere Folge konstant der schwarze Peter die Verantwortung konstant verschoben. Hm. Und ich finde eigentlich, das hat mich total daran erinnert, konstant. So ein Film eigentlich. Und es würde, das finde ich das Unbehagen, diesen Film für mich auslöst. Diese Szene funktioniert für mich eigentlich ziemlich gut, aber gleichzeitig wird sie natürlich konstant eingebettet in eine 30er Jahre politische Situation der Nazi-Zeit und deren Ideologien. Und das führt bei mir zu einem so dermaßen großen Unbehagen, dass ich dann die Szene aber verstanden habe, emotional sogar. Verstehst du, was ich meine?
Ja, und das führt zu einem Unbehagen bei dir, weil du dann merkst, okay, hey, letzten Endes bin ich ja grundsätzlich schon irgendwie empfänglich für das, also das wirkt bei mir, was hier transportiert wird.
Ja.
Mhm. Ja, klar.
Es ist halt unglaublich plump, nicht? Ja. Also es ist eine unglaublich plumpe Auffassung davon, wie die Welt funktioniert irgendwie, dass man sich da die nutzlos quatschenden Politiker vorstellt und die Menschen, die irgendwie leiden und die aber was machen und die anpacken und so weiter. Also ich musste schon ein bisschen lachen. Also es war so übertrieben.
Aber also
wie eine Karikatur, nicht? Also wie eine schlechte Karikatur davon, wie so eine, wie das funktioniert. Also.
Ja. Aber genau diese Ideen, diese Tropes, wenn man so nennen möchte, oder diese Vorstellung, würde ich behaupten, geistern immer noch in den Köpfen der Menschen.
Ja, nein, absolut. Ja, das ist in jeder zweiten Kronenzeitungs- oder Bildschlagzeile, dass das Parlament irgendwie als nutzlos und dekadent dargestellt wird. Klar, das ist erhalten geblieben. Also,
ich würde auch sagen, auch in Populärkultur einfach. Also ich glaube, das ist auch das Faszinierende. Dass, ich meine, teilweise, also wie gesagt, Schinko zieht es von Filmen, denen wir wahrscheinlich alle zustimmen würden, vielleicht ihr nicht, aber ich finde, da verstehe ich die Kritik total gut, was hier ganz, ganz genau Anno Hideaki hier benennt eigentlich. Aber wir können sagen, dass jede Art von protofaschistischer oder faschistoider Actionfilm der USA aus verschiedenen Dekaden, das passiert so häufig, die Bürokratie und die Red Tape. Also denke an jeden Dirty Harry-Film. Also das ist alles da drinnen. Und viele der US-amerikanischen militärverherrlichen Filme haben das nicht auch ganz oft drinnen. Ich denke dann zum Beispiel wie ich direkt an zum Beispiel eine Szene aus First Blood Part 2, wo der Rambo zurückkehrt am Schluss und einem schwitzenden, dicken Bürokraten mit einer riesigen Waffe bedroht. Weil der zuständig ist dafür, dass er, also ein CIA oder sonstiges, also irgendein ein Militär, der nur für die Politik da ist, so kann man es ein bisschen formulieren. Das heißt, der Film bezieht sich natürlich auf Tropen, die wir bis heute haben, ganz oft und ganz in vieler Hinsicht, die aber manchmal, würde ich sogar sagen, bei uns relativ gut klappen, weil sie eben so einfach sind, so direkt.
Genau, die relativ gut klappen, weil sie einerseits so einfach sind, andererseits muss man schon sagen, ist da natürlich auch ein Kernchen Wahrheit dran, ja, Demokratie und Diplomatie, je mehr Perspektiven oder Seiten, Parteien du unter einen Hut bringen möchtest, desto komplexer wird das, desto langwieriger wird das, also es ist schon so, das verlangsamt unheimlich vieles, ja, also es gibt ja auch, also heutzutage irgendwie, Stimmen, die sagen, na gut, Moment, wir als demokratische Gesellschaften haben einfach das Nachsehen gegenüber diktatorischen Gesellschaften, weil die einfach viel schneller und effizienter handeln können in bestimmten Bereichen.
Es ist ganz interessant. Ich habe letztens von Timothy Snyder, der meinte irgendwie, dass gerade die staatlichen Strukturen, da wo es noch staatliche Strukturen im Zweiten Weltkrieg gegeben hat, dass da eigentlich auch innerhalb der Shoah viel weniger, also die Möglichkeit zu überleben war eigentlich da größer, wo es mehr Bürokratie, wo es mehr Staat gegeben hat, nicht? Also da, wo der Staat eigentlich zusammengebrochen ist, wie in Osteuropa, in Polen und so weiter, da hat halt der Holocaust eine ganz andere Fahrt aufnehmen können, als weil Bürokratie schafft ja irgendwie doch Zuständigkeiten, nicht? Also es gibt dann Schwierigkeiten, jemand, der vom Staat nicht geschützt ist, der jetzt keine Nationalität hat, der keine Vertretung hat sozusagen, den kann man doch leichtfertiger umbringen, nicht? Also, und der Widerspruch bei diesem ganzen faschistischen Denken, wie man dann den Parlamentarismus und den Staat irgendwie betrachtet, das ist ja wirklich immer ganz absurd, nicht? Also einerseits ist der Staat total impotent, also und kann eigentlich nichts, kriegt nichts auf die Reihe. Auf der anderen Seite ist er aber auch allmächtig, nicht? Und diese Sache passt ja irgendwie nie so richtig zusammen, nicht? Also der Arnett ist ja irgendwie aus der Weimarer Republik ausgeschlossen worden anscheinend.
Genau, weil der ist einfach tatkräftig. War im
Gefängnis. Das
ist ein Macher. Der gibt einfach an, wo es lang geht. Der schert sich einen Scheißdreck um andere Perspektiven, denen er es irgendwie recht machen muss. Und er sagt einfach, so wird's gemacht, ja. Deswegen funktioniert's. Das ist so die Idee, ja. Also wenn du zu viel Perspektiven...
Aber der Staat hatte Macht über ihn. Der hat ihn irgendwie eingesperrt und er hat sich veranlasst gesehen, dann deswegen nach China zu gehen, nicht? Also der hatte ja doch eine große Macht, obwohl er dann auf der anderen Seite so unglaublich träge und bürokratisch angeblich funktionieren soll, nicht?
Also, so meinst du, ja. Also wenn es dann, wenn es um Unterdrückung geht, ist der Staat sehr effizient und in allen anderen Sachen, wo es eigentlich um das Wohlergehen der Bürger ginge, da geht es dann plötzlich nicht. Und das liegt dann wieder an der Korruptheit der Politiker.
Oder? Also zum einen, also wenn man den Freikorps denkt und die Diskussion, die zum Beispiel Thieveleit rezitiert hat, also Klaus Thieveleit, dann haben wir genau das, der Staat wird dargestellt als ein Sumpf, ein Sumpf der Korruption, ein Sumpf, wo all die Werte untergehen, ein Sumpf, wo nur noch das Schlechte eigentlich übrig bleibt. Aber vor allem ein Sumpf, wo gerade die guten Menschen, die guten, harten Männer, die starken Männer eigentlich zu untergehen zu drohen. Und ich würde sagen, aber diese Paradoxie, die du jetzt ansprichst, Martin, das ist halt die Paradoxie von Verschwörungstheorien, oder?
Ja.
Verschwörungstheorien wirken halt genau so. Sie müssen gleichzeitig dem Feind vollkommenste Kontrolle und vollkommenste Autorität zuspielen und zuschreiben. Denken wir jetzt an nicht nur die Verschwörungstheorien von heute, sondern auch vor allem klassische Verschwörungstheorien, die antisemitisch sind, das Weltjudentum. Aber gleichzeitig auch einen individuellen Charakter, der vollkommen parasitär ist zum Beispiel. Also wenn wir im Weltjudentum sind, das ist sowohl, sie sind die Figuren, die eigentlich alles beherrschen, die alles können, aber gleichzeitig sind sie aber auf einer individuellen Ebene die eigentlich nichts können und die eigentlich nur davon leben, dass sie die anderen Leute aussaugen in einem mit Bildern von Vampirismus und Bildern von Ungeziefer, also verbunden und Metaphern aus diesem Bereich. Das heißt, wir haben halt schon immer irrationale Verbindungen in verschwörungstheoretischen Konzepten und Mythologien, die aber klappen, weil irgendwie dieses Gedankengebäude, dieses wackelige Gedankengebäude eigentlich mit absurden Ideen zusammengehalten werden. Also ich glaube, das ist einfach die Macht dieser Bewegung, dass sie das übersehen können, ganz absichtlich, weil andere Ideen einfach wichtiger sind.
Ja, oder sie machen es halt bewusst. Also ich würde sagen, die Verschwörungstheorien würden ja schon auch postulieren, dass die bösen Politiker einerseits korrupt sind, auf sich selbst so, nur achten und die Bürger natürlich dann unterdrücken oder irgendwie für die Bürger positive Gesetze möglichst lange hinauszögern, weil das ja ihren, also ihren Politikerinteressen bewusst zuwiderläuft und sie sehen eigentlich nur um die Kontrolle oder das Ausnutzen der Menschen geht. Also ich glaube, da ist schon einiges an Berufswürdigkeit unterstellt, wahrscheinlich in diesem Film hier auch, ja.
Ja, ne, ich meine, wenn wir sagen, dass es hier drei GegenspielerInnen gibt, Gruppen an GegenspielerInnen gibt, dann können wir sagen, dass es eben, sehen wir einfach die unterschiedlichen Schattierungen eigentlich von dem Antagonismus der Weltpolitik. Das eine sind die Bolschewisten, die einfach nur sadistisch sind, das andere sind die korrupten Generäle und das letzte ist der Völkerbund, der einfach vollkommen einfach nur in seiner Ineffizienz eigentlich böswillig ist.
Oder direkt, weil ich würde wagen, also so wie es hier dargestellt wird, die ganzen Leute, die ja klimatisiert da rumsitzen, die sind ja schon irgendwie auch apathisch so ein bisschen. Die könnten schon, wenn sie wollten, irgendwas tun und sagen, nee, okay, lieber deutscher Gesandter, wir hören dich und wir vertagen es jetzt nicht. Aber die wollen das gar nicht. Das ist Böswilligkeit. Die wollen das nicht, die haben kein Interesse dran. Deswegen vertagen sie und haben hier nur zum Schein dieses ganze Szenario, aber eigentlich ist ihnen egal, eigentlich sind ihnen, das wird ihnen ja direkt vorgeworfen, sind ihnen die Menschen, die leiden und im Krieg sterben, egal.
Ja. Wir sind wieder genau dort, wo wir waren in Diskussionen vom klassischen Diskussionen, die wir beim Westen nichts Neues hatten, wir haben es aber auch genauso in anderen Bildern der Zeit von den Großkopferten, die einfach vollkommen empathielos sind und die währenddessen aber im Luxus frönen, nämlich der Klimatisierten. Ja, genau. Und letztlich essen sie und trinken sie einfach. Ja. Aber es wird ganz stark betont, diese Shots von ihrem, was sie gerade zu sich nehmen, gerade im Kontrast, also nicht in der gleichen Szene, aber davor einfach von 40 Personen, 45 Personen, die einfach nicht mal ein Glas Wasser haben, die nicht mal was trinken können. Mhm. Und dagegen gibt es einfach diese Personen, die einfach da, ich weiß nicht, zurücklehnen, fast schon im Sitz einschlafen und dabei währenddessen irgendwas trinken und sich das Klima, das angenehme Klima nützen. Also ich, ja, da ist was dran auf jeden Fall, da hast du recht.
Ja, es wirkt wie eine Schulklasse, die nicht unter Kontrolle ist, oder? Die Leute machen einfach irgendwas, hören nicht zu, folgen dem Unterricht nicht. Wenn jemand was vorträgt, dann schauen die irgendwie nur gelangweilt, bohren die Löcher in die Luft. Also, mich hat sehr stark an so eine Schulklasse, wo alles verloren ist, irgendwie erinnert, die Darstellung.
Ja, sie müssen nur dort sein, weil sie werden halt bezahlt dafür und sind halt dort. Punkt. Sie müssen ja nichts machen.
Ja.
Sie müssen nur tagen und nichts passiert.
Aber bei den Sowjets ist ja doch ganz interessant, dass die doch wie die Nazis wirken, jetzt aus unserem heutigen Wissen heraus oder so, kommt einem das ja schon so vor, dass die eigentlich so die dieser menschenverachtende Umgang der Sowjets mit den Wolgadeutschen, nicht? Das spiegelt ja wirklich exakt den Umgang der Nazis mit ihren Opfern und Feinden wider. Also nimmt den sozusagen schon vorweg, nicht? Also so als wenn man irgendwie was in den Feind hinein projiziert, was man bei sich selbst eigentlich am stärksten findet, nicht? Mhm. Und dass der ganze Film dann auch, das fand ich wirklich am absurdesten, dass der dann die zweite Hälfte wirklich, und das ist ja fast schon unfreiwillig prophetisch und hatte für mich auch eine unheimliche Wirkung, dass der halbe Film dann um diese Güterwaggons herumspielt, nicht? Also die so eine ganz klare Assoziation zu den in die Konzentrationslager fahrenden Deportationszüge einfach hat, nicht? Also es sind genau diese Züge, die wir aus Shoah-Filmen irgendwie kennen, die da so präsent irgendwie dann sind, nicht?
Mhm. So Schattenbilder sozusagen, Bilder, die wir einfach schon im Kopf haben, die dann hier auf einmal sich drüber stülpen eigentlich oder die einfach mitwirken, während wir das schauen, also sich da drüber liegen, könnte man sagen.
Mhm. Ja. Ja, mit allen Unterschieden, die da natürlich vorherrschend sind, nicht? Also die Total. Leute wollen mit den Deportationszügen fliehen, anstatt deportiert zu werden nach Polen. Also diese ganzen Sachen haben da irgendwie, als ich das gesehen habe, immer mit reingespielt, nicht? Also diese Ähnlichkeiten und dann doch auch wieder die Unterschiede.
Ja. Na, es sind halt so auch Elemente drin, wie zum Beispiel, es ist heiß, es ist, alle schwitzen, alle sind hungrig, alle sind durstig, sie können nicht was trinken. Es ist der blanke Terror, der hier reinkommt. Das sind so durchaus Elemente, die doch hier mitschwingen, die wir auch schon aus vielen Shoah-Filmen kennen, ganz einfach. Gleichzeitig haben wir halt aber trotzdem noch die Güterzüge in anderen Bereichen, die es halt schon zum Zeitpunkt gegeben hat. Und wenn wir zum Morgenrot schauen, da werden die ganzen Soldaten mit Güterzügen eigentlich transportiert zur Front. Das heißt,
das waren ja auch damals die Güterzüge, nicht? Das waren die standardisierten Güterzüge, nicht?
Aber es drängt sich halt auf, ja. Es ist halt etwas, was man nicht. Also das Witzige ist, ich glaube, du hast absolut recht, dass es hier Bilder gibt, wo absichtlich Sachen projiziert werden auf den Feind. Mehr oder weniger. Was wir auch später haben. Also Heimkehr, klassisches Beispiel, wo einfach wirklich wortwörtlich der polnische Aggressionskrieg imaginiert wird, de facto. Mm. Oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es spielt ja in Polen, wenn ich es nicht falsch verstehe. Und das heißt, wir haben hier ganz eindeutig die Idee, eigentlich sind die Deutschen die Wehrlosen, was auch hier wiederum gesagt wird, weil die Deutschen Germans, was ist Germans, wehrlos, vogelfrei. Also die Deutschen, diese absolute Viktimisierung, die hier reinkommt eigentlich, das ist, was wir später immer wieder haben, so um klar hervorzuheben, wer ist eigentlich das Opfer in diesem Konflikt, könnte man ganz sagen. Und das haben wir natürlich auch, wenn dann die anderen, die Feinde dargestellt werden, die natürlich dann genau diese Qualitäten haben, die wir später Nazis geben. Aber man muss auch sagen, es gibt genug Filme über Kommunisten, die genauso wirken. Bis unser lange, bis in die weiß nicht, 90er Jahre hinein, also denk nur an, also nicht nur klassische kommunistische Darstellungsweisen aus den 80ern und 70er Jahren aus den USA über Russland, sondern genauso auch die Darstellung von Richard Gere in, ach mein Gott, wer heißt der Film? So ein banaler Film, Rot, wo er betont, dass man, sie schießen mich auch in den Hinterkopf! Das ist so in meinem Kindheitsgedächtnis ganz stark verselbstverständlich. Das heißt, Kommunisten als die unmenschlichen Barbaren, die einfach sich auch teilweise aufgeilen an dem Leiden anderer. Ich glaube, das haben wir ja auch oft in anderen Belangen. Und sogar spannende andere. Also wenn ich, ein anderer spannender Aspekt, den ich gefunden habe, es gibt diesen wunderbaren Moment, wo wir sehen, wie die die kommunistischen russischen Armee, also sowjetische Armee, fährt mit einem Panzerwagen durch die Menge. Und ich finde, das war eine überraschend effizienter Szene, wo wir sehen können, wie alles zerdrückt wird, die ganzen Gepäckstücke. Wir haben eine Kameraeinstellung, die direkt neben den Bredern des Panzerwagens montiert ist und es wird alles zerdrückt, zertrümmert, während wir Schüsse in die Menge reinhören und Schreie von der Menge, die wir nicht verstehen, weil es vermeintlich chinesische Bevölkerung wäre. Und das ist so eine Inszenierungsform, die nicht nur dem entspricht, was du am Anfang gesagt hast, dass am Anfang generell dieses Chaos, wie es dargestellt wird, sehr leiblich ist, würde ich mal sagen, visceral ist. Ich finde, mir nicht ganz Sachen, was du genau gesagt hast, Martin, aber du hast irgendwie in die Richtung auch erwähnt. Aber es erinnert mich auch total an Eisenstein. Das heißt, wir haben ja auch Bilder, wie Eisenstein die Zaren Militärs dargestellt hat, die zum Beispiel in Potemkin, das wird hier jetzt benutzt, dieselbe Methode eigentlich, Darstellungsweise, um nun russische oder sowjetische Kommunisten darzustellen. Mhm. Finde ich eigentlich auch spannend, sozusagen. Das heißt, wir haben das nicht nur in die eine Richtung, sondern auch in die andere Richtung, wo wir einfach Bilder, die schon besetzt sind, weil die Uchitschki kennt Eisenstein, ganz sicher. Ganz sicher. Jeder kennt Eisenstein. Wir hatten Eisenstein-Bilder gehabt in einer Hemingway-Verfilmung. Patrick, das müsstest du jetzt wissen, wenn das so verteidigt. In einem anderen Land, in einem fernen Land. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Okay, wir haben Eisenstein in usamkanischen Produktionen, wir haben Eisenstein in anderen Produktionen von anderen Ländern. Interstellar ist ja so stark rezipiert, dass man kennt Eisenstein einfach. Und so kann man jetzt sagen, dass hier faszinierenderweise auch das verwendet wird, um nun sowjetische Militärs genau wiederum mit den Feindbildern, mit den wortwörtlichen Bildern des Feindes aufzuladen, das sowjetische Kino genau genutzt hat für andere Bilder. Also wie sich Propagandakino eigentlich auch hier gegenseitig tangiert fast schon.
Ja.
Also nur bezüglich Durchblicksebenen oder Schatten, die da aufkommen. Aber ich weiß nicht, was sagst du, Patrick, zu den Zügen? Was hast du diesen, wie hat sich für dich angefühlt?
Also ich fand das genauso, wie soll ich sagen, unheimlich oder irgendwie unangenehm zu sehen. Und genau die gleichen Assoziationen hat es natürlich bei mir auch geweckt. Wohl wissend, dass das eine natürlich vom Film kein bisschen beabsichtigt war. aber ja, eigentlich weiß nicht, gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen letzten Endes. Ich fand es nur schon spannend, also gut, hast du ja auch gerade schon gesagt, aber ich fand schon spannend, dass die Sowjets dann so extrem als Feindbild dargestellt wurden und irgendwie so die bösen anderen sind mit aller Deutlichkeit, was ja irgendwie dann auch, weiß nicht, weiterer Verlauf des Krieges strategisch letzten Endes auch gar nicht so geschickt sein sollte. Fand ich irgendwie spannend, das hier zu sehen. Ja. Hast du noch eine konkretere Frage?
eigentlich, ich würde fast schon hier einen Bogen schließen. Ich weiß nicht, habt ihr noch Elemente, Aspekte des Filmes, die ihr besprechen wollt, weil wir sprechen jetzt schon eineinhalb Stunden ungefähr, knapp drunter. Und ich glaube, wir haben viele Aspekte eigentlich hier diskutiert.
Ja, ich würde, glaube ich, nochmal nur sagen wollen, dass mich das halt wirklich, also dass es für mich wirklich sehr stark wie der Flug der Phönix eigentlich war, nicht? Wie so ein Survival-Action-Drama. Also es hatte wirklich alle Zutaten, alle Gesetze dieses Subgenres irgendwie abgedeckt, nicht? Also Gemeinschaft steckt irgendwo fest, es gibt Streitereien um die Führungsfrage und dann tatkräftige Reparatur einer Transportmaschine hilft dann letztlich bei der Befreiung, nicht? Das ist wirklich erstaunlich, wie stark das auch dem Nachkriegs-Survival-Abenteuer entsprochen hat.
Ja, also ich finde auch, dass eigentlich, also das will ich auch hier so als an einem Schlusswort anknüpfen sozusagen oder das Schlusswort daraus herausspinnen. Wir können sagen, dass eigentlich so 10-11% dieser NS-Zeit so Abenteuerfilme waren einfach. Also das hat schon Mary Elizabeth O'Brien herausgearbeitet.
Entschuldigung. Nee, ja. Ich wollte ja nur sagen, das macht ja auch Sinn. Wie gesagt, hier soll das Volk eingestimmt werden, sich auf das große Abenteuer, klingt fürchterlich, aber das große Abenteuer des Krieges einzulassen und irgendwie doch wohlgemut voranzugehen und yay. Und jeder soll in sich so eigentlich den Führer, den Arne ziehen und doch einfach die anderen anleiten. Und also das ist einfach ein stark mobilisierendes, motivierendes eine Message, die hier und natürlich auch in kommenden Filmen dann transportiert werden würde. Und die, also es ist tatsächlich, finde ich auch, haben wir ja schon besprochen, also vom Production Value, von der Kamera und von allem, also technisch ist das sehr gut gemacht. Diesen Film, der ist auch heutzutage, wenn du den schaust, ist der auch noch kurzweilig und du kannst den recht gut sehen. Ja? Also, wie soll ich sagen, die wussten schon, was sie tun. Ja.
Ja, es ist auch ganz interessant. Ich glaube wirklich, das wird, glaube ich, in einem Nachkriegs-Hollywood-Film wie Der Flug der Phönix nicht vorkommen, dass dann einer, der aus der Reihe tanzt und die Macht an sich zu reißen versucht, der wird ja dann, glaube ich, von Veit Harlan gespielt, nicht? Einer von den Wolga-Deutschen. Der wird dann einfach knallhart erschossen, nicht? Also, das ist schon hart. Also, das kratzt ja auch gar nicht an seinen heroischen Status oder stellt ihn dann doch irgendwie als zwielichtige Figur hin, sondern das muss sein. Der muss umgebracht werden, nicht? Also, mit dieser führt kein Weg dran vorbei, nicht?
Es ist notwendig, weil der riskiert unseren Tod eigentlich. Wenn wir ihn machen lassen, wie er möchte, werden wir sterben. Und ich glaube, das ist das Spannende daran. Der Film funktioniert so wie tausende, dutzende, ich glaube, tausende ist ein bisschen mehr als dutzende, wie unzählige andere Abenteuerfilme und Abenteuerschinken, wie du so sagst, wo eben es einen Kampf gibt um die Führungskraft, wo es darum geht, wer kann hier, wer lenkt unsere Geschicke, wer wird es schaffen, dass wir hier rauskommen, wer kann uns helfen, wo ist die starke Hand, die uns helfen kann. Nur der Unterschied ist der, wenn das einfach konstant das Ganze eingeflochten wird, in ganze Zeit irgendwelche wirklich relativ direkten Ideologeme. Also wir haben hier einen Film, wie der, wo auch ganz viele andere Abenteuerfilme gibt, die das Abenteuer in der Fremde suchen, die auch ganz in der NS-Zeit, meine ich jetzt gerade, die hier eigentlich ähnlich funktionieren. Aber dieser Eskapismus funktioniert deshalb, weil halt gleichzeitig hier nebenbei immer wieder die NS-Ideologie ganz stark affirmiert wird. Es passiert in der Hinsicht, dass einfach gewisse ideologische Großbilder, Narrative aufkommen, wie die Victimisierung von Deutschland als solches im internationalen Raum. Wir haben hier diesen Aspekt von dem Versailler Vertrag und was der gemacht hat mit uns Deutschland. Mhm. Deutschland ist in den Untergrund gestoßen wegen euch und wie es passiert weiter und weiter und weiter. Wir können uns nicht mal hier nicht mal Luft holen. Wir haben die Kritik an dem Parlamentarismus, diese Idee von einer Politik, die eigentlich korrupt ist, die eigentlich nichts bringt, die ineffizient ist, die richtigen MacherInnen eigentlich runterdrückt und eigentlich dieses das Vaterland weiter ins Verderben bringt. Wir haben aber auch natürlich einen ganzen Kontrast dazu, eine ganz starke Hervorhebung und Lobpreisung, was schon religiös anmutend von Sachen wie eben eine Geburt-Todes-Zyklus und einen Todeskitsch eigentlich da reinkommt, vom heroischen Tod. Und darüber hinaus aber auch andere Bilder vom Tod. Und genau das ist so ein spannender Aspekt. Nicht nur, dass hier, wir generell haben die Masse, die sonst hilflos ist ohne den Führer, die einfach erst in Reihe und Glied gepeitscht werden müsse. Und man kann sagen, das wirkt auch ein bisschen wie Arbeits-, also diese Bilder von den lauter abgesandelten Menschen, die jetzt eine Arbeit finden und die richtig alt machen, wirkt auch wie die Arbeitsbeschaffungsprogramme der die Straßenbauten von den Nazis, die denen kommen würden. Also wir haben nicht nur das, das notwendig ist, wo die starke Hand dabei sein muss, sondern wir haben auch fast schon ganz wortwörtlich Euthanasie drinnen. Euthanasie, wir haben hier negative Eugenik. In dem Moment, wo wir sagen, wir müssen korrupte Elemente, das nicht passt in unserem Volkskörper, zerstören und töten. Und das ist der Punkt, wo eindeutig jegliche Ähnlichkeit zu klassischen US-amerikanischen Abenteuerfilmen verschallt. Weil, du sagst es, diese eine Person, die aus der Reihe tanzt, die tanzt ja nicht nur aus der Reihe und wird erschossen, und das ist natürlich kein Problem für unseren Protagonisten und dessen Heldenstatus. Aber das Spannende ist, dass sie nicht aus der Reihe tanzt, weil sie eben nicht hören möchte, sondern weil sie ein Shellshock, also Kriegszitterer ist. Die Person hat PTSD. Es wird sogar einmal gesagt, der träumt ja wieder vom Ersten Weltkrieg. Hör auf, die schießen. Und natürlich, das ist ein traumatischer Moment für die Person gewesen, weil er war im Ersten Weltkrieg, kommt zurück als Kriegszitterer, sogenannter, und wird hier konfrontiert mit Maschinengewehrgeräuschen. Ich weiß nicht, welche Front er war. Und dagegen einfach natürlich unser Protagonist, der einfach knallhart schießt. Weil der hat kein Problem mit dieser Action. Und nachher wird unser zweiter Protagonist de facto, also der zweite große Mann, der dann an Malaria lange zu untergehen droht, wo wir nicht mal wissen, warum er gesucht wird, warum er so wichtig ist, dass er einen Steckbrief gibt von ihm. Das kommt anscheinend im Buch vor, wird hier überhaupt nicht adressiert. Diese Person sagt an der Stelle, wo ihr hochgeholfen wird. Er war gerade am Sterben, mehr oder weniger, oder hat ein starkes Fieber gehabt. Unser Protagonist, der Arnett, sagt, komm, ich helfe dir hoch, mehr oder weniger, und sagt, nee, lass mal, ich bin doch kein Krüppel. Also das hat so eine arge, ableistische Sprache, dieser Film bedient, die natürlich ganz direkt darauf hinführt, was wir mit negativer Eugenik und mit Genozid dann verbinden werden, in Kürze, in Nazi-Deutschland. Also ich fand das erschütternd eigentlich, muss ich sagen.
Es findet auch wirklich kein Austragen von Gegensätzen statt, mittels Dialog oder Auseinandersetzung. Ja. Darin ist der Film in seiner Botschaft total extremistisch, nicht? Dass er eigentlich sagt, es kann keine Synthese geben zwischen gegensätzlichen Kräften oder Kulturen oder, sondern nur diesen unversöhnlichen Antagonismus, nicht? Also, Ich muss jetzt wieder, Flug der Phönix ist das ja auch, dass James Stewart ist ja dieser Cowboy, dieser Sheriff, dieser typische Amerikaner, der Hardy Krüger ist ja dieser, ja, verknöcherte, ungute Ingenieur, aber die packen es ja dann irgendwie gemeinsam, dass sie dann irgendwie dieses ramponierte Flugzeug wieder zum Laufen bringen, nicht? Also das ist dort in Flüchtlingen absolut fern, dass es diese Art von Synthese irgendwie gibt, nicht? Von Versöhnung oder sowas, nicht? Dass es in der Auseinandersetzung dann doch irgendwie so Momente gibt, wo man zusammenkommt.
Naja, also nicht? Doch, also, gibt schon. Natürlich gibt es diese Versöhnung, also zwischen...
Ja, die Leute werden erschossen. Diejenigen, die oder die behindert sind oder die irgendwie nicht reinpassen, naja, die werden erschossen. Und
genau, also alles wird, also erstmal, okay, alles hat sich dem wie soll ich sagen, völkischen gemeinen Gedanken irgendwie unterzuordnen und nur das, was dem deutschen Volk, dem Vaterland dient, das ist es dann wert. Aber letzten Endes die Versöhnung findet ja zwischen Arneth und, ach, wie heißt er, dem Laudi statt, ja. Die sind ja anfangs verfeindet so ein bisschen, beziehungsweise irgendwie kommt es da zu Missverständnissen und dann zum Schluss merken die, aha, nee, wir sind doch auf einer Seite, wir sind eigentlich beides gestandene Landsmänner, die für das Vaterland kämpfen wollen und dann ist es gut, ja. Aber alles, was dem zuwidergeht, das wird natürlich unhinterfragt, ja, also hat keinen Platz und darf dann ermordet werden. Aber das ist die Ideologie, ja. Also hier soll, also letzten Endes werden hier wahrscheinlich sogar relativ bewusst einfach Kriegsgräuel, was auch immer, gerechtfertigt. Der Zweck hält die Mittel. Hier wird das Volk, oder soll das Volk schon mal drauf eingestimmt werden, okay, wir haben ein Ziel, das wir verfolgen und das ist das Wichtigste. Dem hat alles andere untergeordnet zu sein.
Ja.
Ja, aber ich glaube, das ist halt keine Synthese, es ist halt einfach nur ein Gedankengut, was es geben kann. Also das ist diese Gleichschaltung, die hier auch stattfindet. Es gibt halt einfach, all die Fremdkörper müssen einfach vernichtet werden.
Aber also,
man kann auch direkt sagen, der Grund, warum Arneth am Anfang eigentlich mit Laudi Köpfe knallen, aufeinander knallen, ist natürlich der vor allem, also man kann es auch andere Gründe nennen, weil Laudi ist natürlich auch nicht ein und frei. Er ist ja auch der Grund, warum dann schlussendlich eine andere Wolgedeutsche ihn verrät, muss man auch sagen, also eine Fremde, weil sie nicht mitkommt und sagt, ach, lass mal lieber die dort.
Ja, stimmt, das ist die. Das, ja.
Genau, das heißt, sie hat schon einen Grund, warum sie eigentlich, ich weiß nicht, ob sie mitgekommen wäre, aber er hat nicht keinen Anstand gemacht, dass sie mitzunehmen, also er ist auch nicht ihr Ideal, aber der Hauptgrund ist natürlich der, dass beide eigentlich nicht für den reinen deutschen Geist stehen, könnte man sagen. Der ahnet in der Hinsicht, dass er eigentlich zynisch ist, dass er nicht mehr daran glaubt, in die große Sache. Und Laudi eigentlich in der Hinsicht, dass er feige ist, dass er genauso wie die anderen, sie wollen halt das Protestieren, das können wir jetzt in Deutschland. Das ist, wie das Deutschland funktioniert, wie Arneth einmal sagt. Protestieren und lamentieren und nur darauf hoffen, dass andere einem retten. Und das ist halt genauso wenig dieser deutsche Geist, der hier eigentlich vermittelt wird. Und am Schluss sind halt beide angekommen in diesem Hochhalten dieser Gesinnung. Genau. Genau. Und dadurch kann es eben hier zu einem Aussöhnen kommen, was sonst nicht der Fall wäre. Also Manninger, die Figur von Veit Harlan, gespielte Figur, die muss halt umgebracht werden. Also, genau.
Ja.
Also Veit Harlan, der gespielt wird von Tobias Moretti. Mir ist jetzt gerade mal eingefallen, dass Moretti mal Veit Harlan gespielt hat. Voll schräg eigentlich. In einem ganz miserablen Film, der auch Youth hieß, oder? Film ohne Gewissen.
Ah, da hat Tobias Moretti. Okay. Veit Harlan.
Ja, von dem schrecklichen Oscar Röhler hat den gemacht, nicht?
Ja. Und das war ein Oscar Röhler. Also im Sinne von, es war ein Film, der versucht, den Oscar zu gewinnen, aber es ist total, oder irgendwelche anderen Preise zu gewinnen. Aber
ja, Oscar Röhler ist ein ganz furchtbarer Typ. Das ist halt so enfant terrible Blödsinn, was der macht, nicht? Ja. Also ich finde solche Leute immer ein bisschen lächerlich, die sich so als enfant terrible inszenieren und dann immer so super provokative Werke machen. Also das ist furchtbar.
Ein Film, der auf jeden Fall nicht provokativ war, vor allem in seiner Zeit nicht, war eben Flüchtlinge von Uchitschki. Der hat eben damals glatte 12.000 Mark gekriegt, 1934 am 1. Mai, und war der erste Film, der eben 1934 diesen Preis bekommen haben, den Deutschen Nationalpreis für Buch und Film. Um nur ganz kurz zu zeigen, wie es dann weitergegangen ist mit dem Preis, der wurde tatsächlich nochmal einige Jahre vergeben, bis 1939, und zwar an Leni Riefenstahl für Triumph des Willens, an Karl Fröhlich für Traumulus. Nur so nebenbei, Karl Fröhlich hatten wir auch schon mal in einem Film gehabt, Patrick, nämlich in in den einzigen anderen deutschen Film, den wir besprochen haben.
Ah, wie hieß der auch gleich nochmal? Der mit dem im Internat.
Genau, das ist fürchterlich. Der erste große lesbische Film aller Zeiten. Und es ist, vielleicht weißt du sogar Martin ist vor, bevor wir es noch sagen. Ach, ich muss mal nachschauen.
Von Karl Fröhlich ist doch auch Kameradinnen, glaube ich, hieß der. Den haben wir bei den Trouble Features auch mal gezeigt. Das ist eigentlich ein pseudofeministischer Film.
Das ist, glaube ich, der.
Wo yeah. So.
Nein, nee. Das ist nicht der. Das ist okay, nicht der. Sorry. Die Kameradinnen ist der nächste Film, den er gemacht hat, direkt nachdem Mädchen in Uniform.
Mädchen in Uniform. Volk war. Ach, wunderbar, danke.
Genau.
Okay. Ah, die vier Gesellen hieß er, ja, genau. Okay, Entschuldigung, ich habe nochmal nachgeschaut.
Aber ich glaube auch, das ist ein Film, der, ist das nicht der, also ich weiß noch, dass Karl Fröhlich dann nachhinein noch einige derartige Filme gemacht hat, die so ein bisschen anmuten wie Mädchen in Uniform, aber alle nicht so, eindeutig nicht so lesbisch waren und eindeutig nicht so provokativ waren und eben Karl Fröhlich recht rasch eben sich im Nazi-Deutschlands Kino wiedergefunden hat und er auch eine große Rolle, filmpolitische Rolle übernommen hat im Nazi-Kino. Dann hat Veit Harland interessanterweise gewonnen, weil wir schon bei ihm waren, mit der Herrscher 1936, 37, 38, Leni Riefenstahl für Olympia, Fest der Spiele, Fest der Schönheit, also die einzige Person zum ersten Mal, zweimal gewonnen hat diesen Filmpreis und letztendlich nochmal Karl Fröhlich 1938, 1939 für Heimat. Und dann ist mit Kriegsbeginn der Filmpreis abgesetzt worden. Ich glaube, einmal wurde es ein bisschen mehr Geld wurde ausgeschüttet, weil das nicht nur für den Film war, sondern auch für sowas wie die Hitlerjugend. Mir fällt gerade nicht ein, es war irgend so eine Jugendorganisation, die der Film präsentiert hat. Ich weiß nicht, welcher Film das jetzt war. Das heißt, es war eigentlich immer so auf 12.000 Reichsmark dotiert, dieser Preis. Und das war auch wichtig für so nun wiederum ein letztes Mal für Oskar Kalbus, weil das natürlich dazu gedient hat, auch hier wirklich die nicht nur einen Ansporn zu geben, Zitat, einen Ansporn des künstlerischen Ehrgeizes, sondern auch noch einen wirtschaftlichen Anreiz für die Filmindustrie, in das Zitat zu geben. Das heißt, es sollte wirklich auch hier den deutschen Film tatsächlich mächtig steuern. Aber ich glaube, das war natürlich auch eine Sache, die nach und nach an Bedeutung verloren hat, weil natürlich der deutsche Film war ja längst, ich glaube bei 36 schon oder 37, eben gleichgeschaltet. Ich glaube, die verschiedenen Filmstudios waren ja schon längst unter Nazi-Führung zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es war gar nicht mehr notwendig, hier einen Anreiz zu geben, dass man diesen wichtigen Film zu macht, wie Goebbels beschrieben hat, sondern es hat eigentlich seine Bedeutung verloren. Auch weil ein anderer Grund, warum man es gemacht hat, war auch, weil der Nobelpreis, die Deutschen wurden vom Nobelpreis ausgeschlossen und darum war auch ein wichtiger Grund, warum man hier diesen Nationalpreis für Buch in erster Linie 1933 ins Leben gerufen hat. Interessanterweise hat man dann 1937 auch einen Nationalpreis für Wissenschaft, glaube ich, gemacht. Auch weil der Nobelpreis nicht mehr an deutsche WissenschaftlerInnen vergeben werden konnte. Das heißt, wir sehen, dass hier einfach auch der Nutzen, den dieser Preis hatte, sich auf mehreren Ebenen einfach verloren gegangen ist mit 1939. Zum einen, weil einfach Krieg ist. Zum anderen, das internationale Renommee, das vermeintlich hier reinkommen sollte mit diesem Preis, auch schon nicht mehr notwendig war. Und letztendlich einfach, weil schon längst die verschiedenen Filmstudios eigentlich gleichgeschaltet waren und die Nazis natürlich nicht mehr einen Anreiz geben mussten, dass man hier derartige Filme macht, weil sie konnten bestimmen, welche Filme gemacht werden sollten. Genau. Das ist der Deutsche Nationalpreis für Buch und Film und hoffentlich mal unser letzter Ausflug ins Nazi-Kino bei Oscar. Wir müssen reden. Puh. Ja, jetzt nach fast 2 Stunden. Patrick, Martin, habt ihr noch etwas zu sagen zum Deutschen Nationalpreis für Buch und Film oder zum Gustav Utschitzkes Flüchtlinge oder auch ganz allgemein zum NS-Kino, was ihr noch von der Seele euch reden wollt?
Nein, ich glaube nicht, nein.
Also ich hätte noch viel zu sagen, wie immer, aber ich würde sagen, wir ziehen mal einen Schlussstrich darunter und du hast das wunderschön zusammengefasst in den letzten 37 Minuten. Ja, passt. Noch, ja.
Und wenn ihr uns noch welche Tipps geben möchtet, was man noch lesen könnte und was man noch mal vertiefen könnte, Patrick, wo können Sie uns denn unsere geliebten ZuhörerInnen erreichen?
Oh je, wir machen das schon so lange. Eigentlich soll ich das genau wissen, aber jedes Mal erwischst du mich auf dem kalten Fuß. Dennoch werde ich versuchen, das Allerbeste zu geben. Also man kann uns erreichen natürlich bei Twitter unter Oscar muss reden. glaube ich, oder Oscar-Reden, ist immer ein bisschen komplex, weil Twitter-Handles dürfen nicht so lange sein. Mhm. Aber wenn ihr
Oscar-Wir.
Oscar-Wir, genau, das war's, ja. Aber ihr findet uns, wenn ihr Oscar, wir müssen reden, eingebt bei Twitter. Da könnt ihr uns eine kurze Nachricht da lassen. Oscar-Muss-Reden@gmail.com ist unsere E-Mail-Adresse. Ja. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr das denn wollt. Wir antworten auch sehr, sehr gerne darauf. Grundsätzlich sind wir beheimatet bei Anchor. Das ist ein, gehört ja immer noch zu Spotify, es ist immer noch Spotify nah, aber es ist ein Podcast-Dienst. Anchor. Dort und auch überall anders, über jeden RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl, findet ihr uns, wenn ihr Oscar, wir müssen reden, eingebt. Zu guter Letzt sind wir natürlich auch auf YouTube vertreten. Genauso könnt ihr uns dort einen Daumen hoch da lassen oder auch einen Daumen runter, wenn euch was nicht gefällt. Interagiert mit uns und es geht bald weiter mit einer regulären Folge. Und auch da sind wir im Jahr 1934 inzwischen. Genau, und diejenigen von euch, die unser normales Format nicht kennen, wir ackern uns durch die Filmgeschichte. Wir haben im Jahr 1927 angefangen, weil das erste Jahr war, in dem die Oscars verliehen wurden. Und wir widmen uns all den Filmen, die in der Kategorie Best Picture nominiert wurden für eine der begehrten goldenen Trophäen, nämlich den Oscar-Jungen. Und ja, wir lassen immer zwei Filme gegeneinander antreten, analysieren die und schauen, wie die uns gefallen haben. Und letzten Endes schauen wir nach jedem Film ja dann, ob wir zustimmen, dass der richtige Film gewonnen hat und wenn nicht, warum nicht. Genau, also wenn ihr Lust habt, uns dabei zu wohnen, die alten Folgen von 1927 bis 1933 sind online und es werden noch ganz, ganz, ganz viele Folgen kommen. Wir werden es natürlich letzten Endes bis in die Gegenwart durchziehen. Also ja, wird noch einiges geben. Würde uns freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Und danke, Martin, dass du auch dabei warst.
Ach so, hast du... Ah, oh Gott, Entschuldigung. Ich dachte, du hättest das schon gesagt. Gott, ja, danke, danke, Martin. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es total durch die Dynamik immer sehr schön und nochmal aufschlussreicher. Also, ja, wird uns freuen, wenn du so oft du magst. Machst.
Das kann man nochmal betonen, unterstreichen.
Okay, vielen Dank. Schön. Hat mich gefreut.
Uns auch. Ja, absolut. Na gut, dann bis bald. Ciao.
Bis bald. Ciao. Tschüssikowski.
Dann Tschüssinger.
Mit solchen Dingen bringt man sich hier niemand zu. Da können wir rumrutschen, solange wir wollen.
Ruhe! Arbeiten! So kommen wir von hier weg.
Machen Sie sich auf. Wie werden eigentlich die Intersolde. Okay. Ich glaube, das schneide ich raus.
Trink mal noch ein Schluck Tee.
Nein, das schneide ich raus. Warte, wo ist das? Wo waren wir gerade?
Du musst alles drin lassen. Gehört dazu. Ist authentisch.
Nein, das schneide ich raus.
Outtakes.
Was hast du gerade gesagt? Christa war auf jeden Fall, ich wollte das als Sprungbrett nehmen, um das Gebet.
Schlusswort. Das also sie nimmt das an, sagt, das ist gut so, ist das bessere Gebet und das ist das Schlusswort.
Genau. So. Ja. Ja, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Arne dir natürlich hier dadurch wieder...